Labrot von Andreas, Anna und Dominik.
Folge 126 für den Tierschutz mit dem Fahrrad um die Welt Part 2 mit Xenia und Joscha.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Labrot von und eigentlich auch mit Andreas Peter, heute nur mit Anna-Maria Peter. Und wir haben zwei alte Hasen, Hesinnen zu Gast. Joscha und Xenia sind mal wieder da. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, letztes Mal haben wir in Folge 92 miteinander gesprochen. Ihr seid die zwei, manche würden sagen verrückten Menschen, aber die zwei tollen Menschen, die für den Tierschutz mit dem Rad um die Welt radeln sozusagen und dabei Spenden für Tiere sammelt, beziehungsweise besonders für Hunde und die Verpflegung von Straßenhunden in Thailand war das, ne? Ja,
genau.
Thailand.
Genau.
Wollt ihr euch auch nochmal selbst vorstellen mit besseren Worten, als ich es getan habe?
Ja, ich bin Joscha und neben mir sitzt die Xenia oder auch oft auf Instagram abgekürzt mit Xu. Und wir fahren seit 2022 zusammen mit dem Fahrrad um die Welt. Wir haben mittlerweile über 25 Länder mit dem Fahrrad bereist, sind in Berlin damals losgefahren, haben unsere Wohnung gekündigt, sind seitdem in ganz vielen unterschiedlichen Kulturen unterwegs gewesen. Und wir wollten aber von Anfang an das nicht nur für uns machen, denn es ist natürlich eine Art Privileg, auch so lange und so viel in unterschiedlichen Ländern reisen zu dürfen, sondern wir wollten das mit einer Herzensangelegenheit verbinden und haben uns deshalb dazu entschieden, das für den Tierschutz und speziell für die Organisation SoyDog in Thailand eine Spendenkampagne ins Leben zu rufen und damit den Straßentieren und einer mobilen Tierklinik, die wir mit unserer Kampagne finanzieren wollen, etwas Gutes zu tun. Und ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind fast bei 80% Spendenzielerreichung und haben sehr, sehr viele Kapitel in unserem persönlichen Reisebuch in dem Sinne gefüllt.
Genau, und mittlerweile ja 17.777 Kilometer gefahren für Leute, die eigentlich zu Hause gar kein Fahrrad fahren. Und wir hatten auch keine Probefahrten damals gemacht oder unser Equipment getestet. Das ging dann alles erst ab Tag 1 dann auch los. Nur 30 Kilometer entfernt von unserer Wohnung damals haben wir schon unser erstes Zelt aufgeschlagen. Und so wuchsen wir mit unseren Erfahrungen und haben nach und nach verstanden, wie das alles funktioniert, sei es das Fahrradfahren, sei es einen Campingplatz finden, ob in der Stadt oder auf dem Land, in unterschiedlichen Ländern und aber auch mit dem Tierschutz. Da waren wir auch komplett grün hinter den Ohren und haben das dann erst unterwegs lernen dürfen.
Ja, mittlerweile sind unsere Fahrräder in Indien auch immer noch. Wir sind aktuell in Deutschland, das heißt, wir machen gerade eine Deutschlandpause nach knapp anderthalb Jahren auf dem Rad, besuchen unsere Liebsten, vor allen Dingen meine ziemlich alte Großmutter und unsere kleine Nichte. Das sind so fragile Zeiten im Leben, die man irgendwie auch mitbekommen möchte. Und dann geht es für uns weiter von Indien aus in Richtung Thailand. Wahrscheinlich über China, aber das ist alles noch nicht klar.
Ja, ne, zur Reiseroute habt ihr ja schon gesagt, ihr habt ja von Anfang an nicht vorgehabt, so Thailand machen wir mal Luftlinie, sondern es war ja immer schon so, naja, wo es uns so hin verschlägt und mehr oder weniger wollen wir irgendwann in Thailand landen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr auch nie so ein Zeitlimit, ihr habt nie gesagt, irgendwie in einem Jahr wollen wir, oder? War das so?
Ja, wir hatten eine Vorstellung, wir dachten, alles würde insgesamt anderthalb Jahre dauern, weswegen wir auch unsere Wohnung damals nicht komplett gekündigt haben, sondern nur untervermietet, weil wir dachten, ja, wir wollen ja dann wieder nach Berlin und dann werden wir wieder einen Job suchen. Aber ich glaube, jeder, der schon mal so losgelöst einfach losgefahren ist, der weiß, wie einen so eine Reise auch mitnimmt und verändert. Und man wird da auch schon süchtig danach, nach diesem Lebensstil und der Vielfalt an Erfahrungen, die man haben kann, auch so nah an den Einheimischen zu sein, die einen ja auch immer willkommen heißen oder ansprechen, weil man auf dem Fahrrad so fragil ist. Da merkt man dann auch, wenn man kurz mal eine Pause davon macht und wieder einen Rucksack vielleicht nimmt und ein Land mal wieder mit normaler Infrastruktur bereist, wie anders dann das wieder ist, verglichen zu dem Fahrrad. Genau, und deswegen haben wir uns immer mehr und mehr in diese Reise verliebt und dachten, welchen Umweg können wir noch einschlagen? Wie weit reichen unsere Ersparnisse, um vielleicht nochmal dieses Land mitzunehmen oder hier noch ein bisschen länger zu bleiben? Genau, und deswegen sieht die Route so, wenn ich jetzt auf die Karte gucke, ganz anders aus, als wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, also zu der Route werden wir dann natürlich auch noch mal ein bisschen konkreter kommen, wie ihr da gereist seid. Ihr hattet auch gesagt, ihr seid da so mit einem Kaltstart rein, habt euch nicht darauf vorbereitet im Sinne von mal Equipment getestet oder vorher mal längere Touren gemacht. Und ich finde es voll cool. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal geredet? Vor ungefähr einem Jahr? Oder
ein Jahr bin schon. Länger? Habe ich mir vorhin. Ja, das war Sommer 2023.
Ja, ja, das ist halt schon eine ganze Weile her. Und mich freut es gerade total, euch nach diesen 2 Jahren wiederzusehen und was ihr unterwegs alles erlebt habt und gelernt habt. Und wir haben ja da schon sehr stark darüber gesprochen, auch wie sehr man sich auf so eine Reise mitnimmt und über sich und einander und die Welt so lernt. Und da bin ich ganz gespannt, was ihr für neue Erkenntnisse gesammelt habt, die ihr mit euch, uns teilen wollt. Und ja, wir haben gesagt, wir haben im Oman, haben wir zuletzt miteinander gesprochen, ab da dann quasi startend mit euch ganz kurz mal darüber reden, wo seid ihr danach hingefahren, wie war eure Reiseroute dann weiter und dann natürlich auf eure persönlichen Anekdoten, was habt ihr erlebt, was waren Herausforderungen, was waren wunderschöne Erfahrungen, auch zum Thema Pausen hatten wir letztes Mal gesprochen, was ihr da über euch gelernt habt, da würde ich auch total gerne nochmal mit euch raufschauen und auch ein, wie geht's für euch weiter, ihr habt gesagt, ihr habt jetzt 80% des Spendenziels. Genau, was gibt es noch für euch zu erkunden, zu erleben und wie können wir weiter dabei helfen, diese Tierklinik aufzubauen? Und einen Punkt habe ich auch noch, den ich sehr gerne mit euch ansprechen möchte. Ihr habt zwischenzeitlich, wart ihr auch in der Ukraine und mit Malte und Fia habt ihr da, also Malte Zirn und Fia Quantius, falls diejenigen, die das hören, nicht so im Insta-Game sind, sozusagen. Das sind zwei ganz, ganz tolle Menschen, die mit der Notpfote zusammen ein Tierheim in der Ukraine gebaut haben. Und da wart ihr auch mit am Start. Da würde ich auch super gerne drauf schauen. Schon mal als kleiner Sneak Peek, was hier so besprochen werden könnte. Ja. Alles klar.
Ja, super.
Starten im Oman.
Genau, Oman. Da stand eigentlich unsere Planung dann an zur Überfahrt. Und zwar in das Land, das wir erstmal verschoben hatten, damals Iran. Es war ja damals wegen der Proteste so ein bisschen unsicher, inwiefern das dann vielleicht auch für Deutsche oder Europäer schwierig sein wird, durch den Iran zu reisen. Deswegen haben wir erstmal diesen Schlenker damals gemacht über Saudi-Arabien und haben dann aber uns doch entschieden, ja, in den Iran zu reisen, haben unser Visum dann im Oman organisiert vor Ort und haben die Fähre gebucht und sind dann, ja, im Iran angekommen.
Genau, wir sind über die Vereinigten Arabischen Emirate gefahren. Dort sind die Fähren, die von Dubai bzw. der Nebenstadt Sharjah nach Bandar Abbas fahren. Und nach 12 Stunden Überfahrt auf der See sind wir durch die Straße von Hormuz gefahren. Die ist vielleicht manchen auch aus den Nachrichten bekannt. Und haben dann vor allen Dingen erstmal den Süden vom Iran bereist. Erstmal ohne Fahrrad, weil wir auf den Inseln waren. Und das sind ganz tolle Inseln. Hormuz zum Beispiel oder Keshem. Und gerade Hormuz ist so eine, kann man schon sagen, fast eine Hippie-Insel mit ganz eigenen Regeln, die nicht zu vergleichen sind mit dem auf dem Festland. Und das war schon sehr spannend, da die Community kennenzulernen. Die Leute, die da Musik machen und eine tolle Zeit miteinander verleben und vor allem auch nochmal ein ganz anderes Iran repräsentieren, wie das, was wir vielleicht aus den Nachrichten kennen.
Ja, ich glaube generell für uns war da das Werkzeug Couchsurfing. Vor allem in diesem Land, ich glaube, wir haben in keinem Land so viel Couchsurfing erfolgreich benutzt, also die Webseite wie im Iran, weil das oft die einzige Möglichkeit ist, für die Leute zu reisen, indem sie Leute aus der ganzen Welt bei sich aufnehmen, auch wenn das illegal ist. Aber ab dann ging das so richtig los, dass wir eigentlich in jeder Stadt jemanden gefunden haben, der uns aufgenommen hat. Zusätzlich zu all den Leuten, die uns eh auf der Straße immer angehalten haben, im Dorf, um bei denen zu übernachten.
Ja. Voll cool. Erinnert mich auch daran, wir hatten Stefan Ort, den Autoren, mal bei uns zu Gast, der auch ein Buch Couchsurfing im Iran geschrieben hat. Also der hat wahrscheinlich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht wie ihr.
Ja.
Und hatte uns auch damals, zwar mit dem Schwerpunkt auf China, aber natürlich auch immer mit Randnotizen zum Iran uns dazu erzählt. Ja, spannend, dass ihr da ähnlich unterwegs wart.
Ja, lustiges Side-Note zu Stefan Ort. Wir waren bei dem gleichen Couchsurfing-Host in Saudi-Arabien, zufälligerweise. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Couchsurfing in Saudi-Arabien. Und das Titel, also das Titelbild, das Cover, wurde aufgenommen mit auch unserem damaligen Couchsurfing-Host. Das haben wir erst danach irgendwie erfahren. Das war ganz lustig.
Ja, schade, dass es erst danach war, also, dass ihr bei solchen Berühmtheiten unterwegs seid.
Ja, die Couchsurfing-Welt ist klein.
Ja.
Ja, genau. Ich würde einmal ganz kurz die Route weitergehen und dann können wir gerne nochmal so länderspezifische Highlights berichten.
Genau.
Genau, nach dem Iran.
Also wir sind aus dem Süden Irans, sind wir dann durch Süden und Westen des Irans geradelt, über Kurdistan, die eine Region Irans, in den Irak übergesiedelt oder rübergefahren. Und zwar in die kurdische autonome Region des Iraks, also im Norden, und sind dann wieder in die Türkei eingereist. Das war dann so im Herbst und haben dann einen riesengroßen Schlenker, und zwar eine 800 Kilometer Umweg in den Westen entlang der syrischen Grenze gemacht, um die Notfurte und deren Camp im Erdbebengebiet in Antakya zu besuchen und auch über 2 Wochen mitzuhelfen. Was uns auch sehr geprägt hat, vor allen Dingen in den Ersthilfemaßnahmen bei Krankheiten, die die Straßentiere eben vor Ort haben, und generell auch dieses Erdbebengebiet kennenzulernen. Und sind dann im Prinzip durch das anatolische Mittelgebirge gefahren. Da war es dann schon ziemlich kalt, um nicht zu sagen saukalt. Wir hatten Momente, wo wir da durch Regen, durch Kälte und durch vor allen Dingen auch Schnee gefahren sind. Und haben dann das Schwarze Meer erreicht und sind dann nach Georgien eingereist und sind dann kurz vor Weihnachten bei einer älteren Frau in einem Dorf gelandet, haben dort unsere Fahrräder abgestellt und sind dann mit den Flugzeugen ohne die Fahrräder nach Hause geflogen und haben unsere Familie überrascht über Weihnachten. Was uns davor in dem Jahr nicht gut geglückt ist, ist in diesem Jahr uns besser geglückt und war eine tolle Überraschung.
Genau, und dort, als in dieser Weihnachtspause, war das dann mit dem Besuch in der Ukraine, weil wir die Arbeit von der Notfote in der Türkei so wertgeschätzt haben, dass wir gefragt haben, ob wir jetzt in dieser Weihnachtspause auch helfen können, weil wir haben so viel Zeit. Und dann sind wir da mit denen auch in die Ukraine mitgekommen und haben da für ein paar Tage ausgeholfen im Tierheim. Dann ging es zurück nach Georgien und dann war ja unsere zweite große Etappe. Quasi ab Georgien sind wir dann ein Stück über Russland gefahren, Kasachstan, Usbekistan. Das Pamirgebirge haben wir dann in Tadschikistan bezwungen, rüber nach Kirgisistan. Und dann ging Ende letzten Jahres ein Stück durch China, über Pakistan und schließlich Indien, wo jetzt unsere Fahrräder parken.
Und das sind ungefähr 9000 Kilometer insgesamt, von denen wir gerade sprechen, seit unserer letzten Aufnahme aus dem Oman. Genau.
Wow.
Ja,
das ist ein Ritt.
Man hört aber auch vielleicht, wenn man so denkt, ja, 9000 Kilometer, wir haben uns aber echt viel Zeit auch für die genommen. Ich glaube, das kann man auch sehr viel schneller machen, was wir machen. Aber ich glaube, wir sind da so ein bisschen fallen da durchs Raster in dem Vergleich mit anderen Radreisenden, weil wir es auch lieben, an einem Ort mal zu verweilen, der uns irgendwie gut tut oder wo wir das Gefühl haben, hier haben wir eine Möglichkeit, das Land nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, oder da können wir vielleicht mit anpacken, da gibt es vielleicht eine Volunteering-Möglichkeit, die sinnvoll ist. Und genau, und was du auch meinst, Pausen sind uns auch wichtig, weil wir merken, wie die Wertschätzung in allem, was man tut, lässt nach, wenn man etwas zu lang und zu viel macht. Und wenn wir merken, wir erreichen dann eine Grenze, ein Limit mental, eher mental als körperlich. Körperlich kann man sehr viel schaffen, aber mental, wenn die Erfahrungen zu viel werden, dass wir dann auch eine Pause einlegen und uns da nicht zu schade für sind, dieses Geld dann vielleicht auch für eine Unterkunft auszugeben, um mal die Batterien aufzuladen.
Und wir haben, glaube ich, auch andere Treiber als andere Reisende. Wir sind vor allen Dingen stark motiviert durch neue Dinge zu lernen, durch diese intensiven interkulturellen Erfahrungen und nicht unbedingt durch das Brechen von neuen persönlichen Rekorden auf dem Rad. Da haben wir ganz andere Art und Weisen oder Ansätze auch kennengelernt von anderen Reisenden. Respektieren wir, finden wir auch spannend und beeindruckend, aber ist nicht unser Weg des Reisens.
Ja. Total. Also ich folge auch einigen Leuten wie Julian Richter zum Beispiel, der dann auch in wenigen Tagen zum Nordkap sozusagen, also wenigen Wochen, weiß nicht mehr, wie viel es genau waren, was ich auch total spannend und total cool irgendwie finde. Aber da geht es natürlich ganz klar um das, um Grenzen des Körpers und des Geistes halt irgendwie auszuweiten und so. Und ich finde das total faszinierend und gleichzeitig wäre es auch definitiv nicht meins oder nicht mein Grund, so eine Reise zu machen. Und ja, ich finde es voll cool, dass einfach diese Vielfalt an Reisen irgendwie existiert. Und auch wenn ihr alle auf dem Rad unterwegs seid, ist es halt doch ein völlig anderer Ansatz. Und dafür können wir intensiver über die Orte reden, auf denen ihr so, in denen ihr so wart. Und dazu würden wir jetzt auch übergehen und uns den Iran genauer anschauen. Erst mit ein bisschen Bauchkribbeln vielleicht verbunden. Sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Ja. Ihr habt euch getraut und seid rübergefahren und habt dann erstmal ein bisschen Hippie-Iran kennengelernt. Wie war das denn so?
Ja, ich fand es wunderschön, weil ich hatte auch natürlich ein bisschen Angst, auch als Frau. Wusste ich nicht, wie werde ich mich auch auf dem Fahrrad im Iran verhalten? Was kann ich an Kleidung tragen? Wie verhalten wir uns, wenn die Polizei uns Fragen stellt und? Inwiefern können wir vielleicht auch die Regeln überschreiten, ohne dass das für uns gewisse Konsequenzen hat? Wie zum Beispiel bei Leuten zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzen, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber dadurch würde unsere ganze Erfahrung halt nicht die Realität darstellen, wenn wir nicht auch mal zu Leuten mit nach Hause gehen. Das war auf jeden Fall etwas, wo ich mich auch gefreut habe, dass unsere Fähre von Dubai aus ständig verschoben wurde und wir nicht rüber konnten. Gleichzeitig wollte ich es endlich sehen und deswegen war es schön, dass wir eigentlich am Anfang gedacht haben, komm, wir gehen erstmal auch auf die Inseln, lernen wir Iran aus dieser Perspektive erstmal kennen. Und das war eine total tolle Einführung, weil ich glaube, auch die IranerInnen selber gehen gerne auf die Inseln, weil sie sich da freier fühlen. Wir kennen auch genug Freunde, die dann Fotos posten, wie die da im Bikini abhängen und dann natürlich erst recht keinen Schleier auf dem Kopf haben, wo es illegale Raves gibt, wo Musik gemacht wird und man darf ja draußen keine Musik machen. Aber wenn die dann bei sich zu Hause sind, dann spielen die all die Lieder, die verboten sind. Sehr begabte Menschen, die viele alte Instrumente können. Und das war für uns, durch Couchsurfing haben wir so tolle Einblicke bekommen, wie die Jugend eigentlich damit umgeht, dass so viel verboten ist, dass sie nicht einfach so reisen können, dass die Inflation bei 100% liegt. Ich meine, jetzt ist nochmal eine viel, viel schwierigere Situation als vor 2 Jahren, als wir da waren. Aber es war für uns auf jeden Fall schön zu sehen, ach, Iran ist so viel und Iran ist vor allem sehr viel hinter verschlossenen Türen, wo man dann nicht einfach so rein kann und die IranerInnen uns aber immer wieder mit offenen Armen empfangen haben.
Ja, das, also genau das hört man auch irgendwie immer wieder und es ist, finde ich, nie zu viel, sich das vor Augen zu führen, dass die politische Situation in einem Land nicht die Haltung und Meinung der Einzelpersonen darstellt und spiegelt, sondern dass gerade in solchen Systemen im Kleinen sehr, sehr viel anders gelebt wird, als es nach außen projiziert wird. Ja, schön, dass ihr diese Erfahrung machen konntet. Und so von den iranischen Inseln tatsächlich haben, wie ich, wahrscheinlich auch viele andere noch nicht so viel gehört, wie dort das Leben ist. Wollt ihr darauf noch mal ein bisschen spezifischer eingehen, wie dort vielleicht auch Politik erlebt wird und wie ihr da mit Menschen in Kontakt gekommen seid, die auch irgendwie ihre Geschichte euch vielleicht erzählt haben?
Ja, ich finde, eine Sache noch zu der Insel an sich zu erzählen, von Hormuz ist, sie ist klein, überschaulich, ich glaube so 20 Kilometer Umfang, man ist also schnell um die Insel herumgefahren, aber das war wirklich von den Farben her das Beeindruckendste, was ich jemals gesehen habe. Also das ist von den Gesteinsschichten, ich bin jetzt kein Geologe, aber von den Farben, die dort zu sehen sind, war das unglaublich. Da gibt es Höhlen, das sind sogenannte Regenbogenhöhlen, wo man wirklich alle Farben ganz intensiv sieht. Es gibt einen sogenannten roten Strand, der ist wirklich rot. Komplett rot. Und der führt dann so in das blaue Wasser hier rein. Also diese Farben, die wir dort gesehen haben, das war unglaublich, weil es dort eben eine gewisse Konstellation und Zusammensetzung von Gestein gibt, die dann diese Farben erzeugen. Also das war schon extrem beeindruckend. Sieht man nicht sehr oft, in Europa sowieso nicht. Und bezüglich der Menschen fand ich auch extrem spannend. Und das ist eine Sache, die würde ich jetzt auf ganz Iran ausweiten, dieses Statement. So, die Iraner sind einfach Meister darin, Regeln für ihre Möglichkeiten so auszudehnen, dass sie trotzdem noch Spaß haben können am Leben, beziehungsweise die Situation so für sich anpassen, dass sie es für sich erträglich machen. Und das ist schon spannend zu sehen, wie oder was dann alles so hinter den Türen passiert. Also wie auch eine Person zum Beispiel vor der Tür sehr konservativ und traditionell aussehen kann und dann macht sie die Tür zu und lässt den Schleier fallen und wir beide haben uns angeguckt und dachten, wer ist das denn? Das ist ja eine ganz andere Person. Hat sich auch ganz anders verhalten. Also die Iraner oder die Personen, die wir kennengelernt hatten, nur von denen können wir ja sprechen, die haben alle eine gute Strategie für sich gefunden, um das irgendwie erträglich zu machen. Für die einen mehr, für die anderen weniger, aber das war schon sehr erstaunlich. Und der Süden ist dafür ein sehr gutes Beispiel, weil dort natürlich auch nochmal die Regeln noch ein bisschen mehr ausgedehnt werden und die Themen, die für uns ganz normal sind, Musik hören und spielen, auch als Mann und Frau zusammen in der Öffentlichkeit Zeit zu verbringen, das ist alles verboten und manchmal auch bei manchen Fällen drakonische Strafen werden da für gefordert. Aber hinter den Türen ist es möglich, das zu erleben, auch als Couchsurfer oder wie uns als Reisenden.
Ja, und vielleicht nochmal zu der Insel. Es war halt so, dass die Leute eigentlich gar nicht von der Insel kommen, die wir da getroffen haben, sondern die kommen aus unterschiedlichsten Großstädten Irans und flüchten sich in diese Insel, wo es auch eine Saisonzeit gibt, wo ganz Iran dann Urlaub machen will. Und wir waren genau antizyklisch da, wo die Feuchtigkeit bei 100% war. Deswegen die alle Zeit hatten und keinen Job sozusagen. Und da haben die viel Zeit miteinander ja, zu musizieren. Und Essen ist sehr, sehr wichtig in diesem Land. Also es wird immer sehr gut, sehr viel gekocht, Musik gemacht, es wird getanzt. Und wir durften auch zum Beispiel etwas später dann im Landesinneren schon auch iranischen Wein probieren. Es wird auch in Eigenherstellung wird Wein produziert und auch Schnaps. Also alles, was man sich auch so vorstellen kann, bis hin auch zu einer Tanzschule, weil natürlich gibt es an sich nicht legal Tanzschulen dort. Aber als wir in Teheran angekommen sind, in der Hauptstadt, war ich generell überrascht über all das, was ich da sehen konnte. Einerseits sehr konservative Menschen, andererseits super viele Frauen ohne Schleier, die an den Polizisten vorbeilaufen und nichts passiert. Also es ist mittlerweile auch heute noch mehr als damals, dass die Frauen im Stillen rebellieren, indem sie dieses Tuch nicht tragen. Ich habe mich das natürlich nicht getraut, weil ich dann nicht weiß, was mit mir gemacht wird. Aber diese Frauen haben ja keine andere Wahl. Das ist das Einzige, was sie machen können, ist da einen Punkt setzen. Und wir durften dann auch in diese Tanzschule, wo Bachata und Salsa gelehrt worden ist, heimlich im Keller. Und ich war fasziniert davon, weil die konnten teilweise besser tanzen, als was ich in Kolumbien gesehen habe. Und das hat mir immer so viel Mut gegeben. Und immer, wenn ich denke, dass es wir irgendwie schwierig haben oder dass wir auf schwierige Zeiten zusteuern, denke ich immer an die Menschen, was für eine Resilienz die im Iran haben. Klar, die sind auch müde und erschöpft, weil es nicht die Ergebnisse geliefert hat, die sie sich erhofft haben, als sie auf die Straßen gegangen sind. Aber die sind nicht gebrochen und finden immer wieder neue Wege. Ich meine, das Leben geht auch immer weiter. Und bei uns sieht das in den Medien manchmal auch so aus, dass ein Land im Ausnahmezustand ist und alles sich nur noch darum dreht. Aber dort ist auch ganz normaler Alltag und die Leute feiern Geburtstage und Feiertage und tanzen und singen, wo sie nur können.
Ja, voll. Also genau, sowas sieht man halt von außen nicht. Und da sieht man einfach, wie klein die Welt ist, wenn man sie nicht sieht direkt vor Augen. Finde ich immer sehr spannend, generell durch unseren Podcast, welche Perspektiven wir da auch bekommen, hinter die Kulissen und hinter die verschlossenen Türen. Ja, wollen wir den Iran verlassen oder habt ihr noch eine besondere Geschichte, die euch da passiert ist, die ihr teilen möchtet?
Ja, ich finde also eine Sache, die ist auf jeden Fall noch wichtig zu betonen, Iran ist ein Vielvölkerstaat oder viele Ethnien, viele Kulturen, die in einem Raum Platz finden und interessanterweise geografisch gesehen vor allen Dingen an den ganzen Rändern. siedeln die sich an? Also es gibt Nomaden, es gibt Bahai, was eine religiöse Minderheit ist. Es gibt viele Belutschen und auch afghanische Flüchtlinge. Es gibt
Araber
sunnitischen Glaubens. Es gibt Kurden, Turkvölker. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und wir waren zum Beispiel auch 2 Tage bei einem nomadischen Turkvolk, den sogenannten Qashqai. Kennt man vielleicht von dem Autonamen Nissan Qashqai, der von diesem nomadischen Volk stammt. Und es war extrem interessant zu sehen, wie sie leben. Die haben uns ihr Sommercamp gezeigt, haben uns gezeigt, wie sie mit den Tieren leben und wie sie auch den Winter und den Sommer gestalten und wie sie auch versuchen, das Traditionelle mit dem Modernen zu verknüpfen. Und zwar auf der einen Seite das traditionelle Leben und auf der anderen Seite den Tourismus. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, auch Einblicke zu bekommen in eine der Minderheiten und auch deren Mitwirkung zum Beispiel an der ganz bekannten Produkt aus dem Iran, und zwar den Teppichen, die unter anderem auch aus diesem Bereich und aus diesem Volk geknüpft wird. Da gibt es eine ganz spezielle Knüpftechnik und es war sehr spannend, das zu entdecken.
Ja, ich glaube, diese Herausforderungen haben sich in allen Ländern immer wieder gezeigt, diesen Schritt zu gehen. Wie können wir auch unseren Kindern eine Schulbildung garantieren, damit sie Teil dieser Gesellschaft werden und nicht hinten anstehen und weiterhin wirtschaftlich auch tragfähig sind, versus die Tradition loslassen, weil vieles von diesem Beispiel auch so ein Teppichknöpfen, das braucht Zeit, das braucht Geduld, da muss man Jahre investieren, um das zu können. Gleichzeitig auch dieses Nomadenleben zu führen, wie baue ich so ein Camp auf, wie kümmere ich mich um die Tiere, muss ja morgens schon um 6 Uhr los, und bist den ganzen Tag eigentlich mit diesen Tieren unterwegs. Wie können wir das unter einen Hut bringen? Das gab es in fast jedem Land, haben wir das gesehen, dass die Eltern da so ein bisschen ihre Schwierigkeiten mit haben, ihren Kindern irgendwie beides mitzugeben, weil die Kinder wollen lieber in die Großstadt und studieren.
Ja, Gott, super spannend. Also ich könnte ich ja wahrscheinlich noch 100 Jahre zuhören dabei, weil ich finde sowas wahnsinnig interessant und dass das auch gerade diese Generation wahrscheinlich auch einfach nochmal anders betrifft. Wahrscheinlich sind die Elterngenerationen so unser Alter wahrscheinlich ein Ticken jünger.
Ja.
Genau, weil viele ja auch früher die Kinder bekommen.
Ja.
Und ja, also wie viel einfach technisch und gesellschaftlich in dieser Zeit passiert ist. Klar, jetzt aus einer westlichen Sicht gesprochen, aber dennoch global gesehen ja dennoch auch. Und genau, wie man das auf der einen Seite unter einen Hut kriegt und wie aber man trotzdem Traditionen und so althergebrachtes nicht so komplett vergisst, was ja total fantastische Ressourcen sein können auch und die aber gerne in unserer sehr technischen, sehr verwestlichen Gesellschaft ja immer so hinten angestellt werden als, naja, das ist ja jetzt nicht mehr zeitgemäß und so. Ja, dabei ist wahrscheinlich harte These, aber darin zurückzufinden und manche Traditionen und manche althergebrachten Lebenselemente und Stile wieder zu etablieren, würde der Welt wahrscheinlich ganz gut tun hier und da. Ja, allein was Umwelt angeht und so weiter.
Ja, das passt auch ganz gut zu dem nächsten Land, weil wir gucken auch immer, selbst wenn wir nicht immer einen ganzen Lebensstil kopieren wollen, wir versuchen immer zu schauen, was gefällt uns an diesem Land oder an diesem Dorf oder an dieser Familie, was irgendwie mit uns schwingt. Und eine Sache war auf jeden Fall auch in Kurdistan, also im Norden Iraks, was unser nächstes Land war, ist dieser Familienzusammenhalt. Es war nämlich kurz vor Joshas Geburtstag, da waren wir ein bisschen down und haben uns irgendwie auch mehr gestritten, weil eine Herausforderung, die vielleicht jeder Fahrradfahrer irgendwann mal erlebt, ist, dass man irgendwann ja gereizt ist, wenn man immer wieder angesprochen wird von Leuten, wenn man nicht ein Dach über dem Kopf hat, wenn jeder einen auch irgendwie machen kann mit einem, was man möchte. Das ist witzig, weil in einem Land wie Irak, wenn man dann da zeltet, muss man sich nicht Sorgen machen, dass jemand einem was tut, sondern dass die Leute einen um 2 Uhr nachts entdecken und einladen wollen zu sich nach Hause, weil es für sie No-Go ist, dass da irgendwelche Gäste aus einem anderen Land bei denen irgendwo auf dem Feld gerade zelten, wenn sie doch ein Zuhause haben und Essen haben, das sie gerne anbieten möchten. Und es war dann auch so, in einer Nacht wurden wir mehrmals geweckt und waren schon sehr gereizt. Und haben wir vielleicht nicht in der besten Art und Weise reagiert, wie wir es gerne gewünscht hätten. Das hat uns sehr, sehr, sehr zu denken gegeben. Seitdem haben wir auch so einen Kodex, dass egal wie genervt wir sind, sind wir sehr nett und freundlich zu den Menschen und versuchen das so geduldig und höflich wie möglich zu vermitteln, dass wir zum Beispiel jetzt gerade in diesem Zelt einfach weiter schlafen wollen und nicht alles einreißen wollen um 2 Uhr nachts, um bei denen dort zu schlafen und dort vielleicht noch bis keine Ahnung wann Fotos zu machen miteinander. Wir wissen ja, was dann auf uns zukommt, diese Aufmerksamkeit, die man dann bekommt von einem riesen Familienclan. Aber da waren wir haben es uns so schlecht gefühlt danach und haben auch dann angefangen, miteinander zu schalten, weil wir uns irgendwie gegenseitig die Schuld dafür gegeben haben, wie wir in so einer Situation dann reagiert haben. Und dann wurden wir aber von einer Familie aufgenommen, weil ich da heulend saß vor einem kleinen Shop, dass wir Teil einer Familie wurden vor 5, 6 Tagen und die gar nicht uns gehen lassen wollten. Und die hatten irgendwie 5, 6 Söhne und die waren alle in unserem Alter und die haben einfach ein Haus, wo die Tür immer offen ist. Es kommen die ganze Zeit Verwandte rein. Jeder kennt jeden, jeder kümmert sich um jeden. Und wir haben uns so viel darüber dann Gedanken gemacht vor Ort, weil einerseits ist es ja etwas, was in Deutschland, du bist 18, 19 und ziehst aus, da möchte man nicht mit mehreren Generationen unter einem Haus wohnen. Da freut sich jeder, dass man dann dieses Alter erreicht und getrennte Wege geht. Und dort ist das dann ganz anders. Und wir haben dann die Vor- und Nachteile gesehen. Klar, Privatsphäre schwindet dann, Kontrolle mehr über deine Lebensentscheidung, wen und wann du heiratest. Aber andererseits dieser Familienzusammenhalt, diese Wärme, dass immer jemand in der Küche ist und was Leckeres kocht, dass man getröstet wird, dass man nie alleine ist und dass man auch zum Beispiel im Alter sich keine Sorgen machen muss. Das ist etwas, was dort sehr, sehr stark gelebt wird. Und es war schön, irgendwie Teil eines Familienclans zu sein, wo die uns so herzlich aufgenommen haben und Joscha auch einen tollen Geburtstag organisiert haben. Wir hatten so kurdische Trachten an, obwohl die eigentlich in einer Trauerphase waren und eigentlich gar nicht feiern durften, weil dort ein Familienmitglied gestorben ist, haben die das für uns gemacht. Und das war wirklich etwas, was wir nie vergessen haben seitdem. Ja. Wir wurden belohnt, obwohl wir uns davor so daneben benommen haben mit so anderen Menschen, die uns einladen wollten.
Ja, der hatte irgendwie im Gefühl, dass es uns nicht so gut geht und hat dann einfach gesagt, komm, ich lade euch zum Essen ein. Und aus dem Mittagessen wurden dann eben mehrere Tage. Und es war tatsächlich ein Dorf, wo ich sagen würde, die hatten alle denselben Nachnamen. Das war also wirklich wie eine Art Clan. Und es war spannend, weil die uns natürlich auch andere Einblicke geben konnten, wie es ist, in dem kurdischen Teil von Irak zu leben und auch so ein bisschen ein paar Dinge auch historisch aus persönlicher Sicht einordnen konnten, sowohl die Zeit des Aufmarschs des Islamischen Staates und der Kampf gegen die Kurden im Norden, der dann Gott sei Dank ein paar Kilometer vor deren Haustüren im Prinzip gewonnen wurde, als auch noch in den 90ern die Flucht vor Saddam Hussein, wo einer der Söhne in den Bergen geboren wurde, weil die gerade auf der Flucht waren. Also das sind absurde Dinge, die wir sozusagen nur aus den Nachrichten kennen, die dort auf einmal eine Gestalt annehmen, weil wir mit direkten Repräsentanten der Zeit gesprochen haben und Dinge auf einmal nicht mehr so abstrakt bleiben, sondern da persönliche Geschichten durch unsere Fahrradreise und vor allen Dingen auch durch diese Zufälle, die wir immer wieder provozieren durch unsere Art des Reisens, diesen Einblick ermöglicht.
Ja, das war total absurd. Die haben uns einmal so auf einen Ausflug mitgenommen in die Berge und haben gesagt, ja, so 40 Kilometer Luftlinie, bis dahin kam der sogenannte IS. Und das ist so surreal, weil für uns war das immer so weit weg und auf einmal stehst du davor und merkst, es sind Menschen wie du und ich, die genau so ihr Leben führen wollen und auf einmal müssen sie sich dieser Problematik da stellen und genauso dann gleichzeitig irgendwie 5 Minuten später sagen, ja, dort oben verstecken sich PKK-Leute aus der Türkei, da kommen öfters mal Raketen runter aus der Türkei, aber es ist okay, die zielen sehr genau, wir sind davon jetzt im Dorf nicht unbedingt betroffen.
Das sind also Welten, gar nicht betroffen.
Ja, das sind Welten, die konnte man sich so gar nicht vorstellen, plötzlich bist du mittendrin und bist auf einmal davon betroffen, dass die Nachrichten, dass das Land auf einmal Raketen vorbereitet, dass das Land Raketen vorbereitet, du bist auf einmal mittendrin und nicht in deinem Nest in Deutschland. Da kriegst du einen ganz anderen Bezug zu dieser Problematik und siehst auf einmal Gesichter und Familienmitglieder und das ist nicht mehr so anonym, wenn dann Menschen weinen, wenn du dich verabschiedest, weil die dich so ins Herz geschlossen haben, dann denkst du halt an die Menschen, wenn dort auf einmal was passiert.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, selbst wenn man sich über die Tagesschau hinaus politisch irgendwie bildet und viel mitbekommt, viel up-to-date ist, ich glaube, selbst dann ist es aus hiesiger Perspektive oft so eine Art, ich will nicht sagen Abgestumpftheit, aber es ist alles weit weg und man kann es auch noch relativ gut von sich fernhalten. Und natürlich gibt es immer Zeiten, in denen Weltschmerz größer ist und so, aber das ist ja nichts im Vergleich zu der Realität, die diese Menschen leben. Und wie du gesagt hast, das ist nicht mehr anonym. Es sind plötzlich Leute, die du kennst und die das Ganze unfassbar nah wirken lassen. Also ja, richtig krass. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich da regeln sollte und wie ich das gut verarbeiten sollte. Wenn
man spiegelt, glaube ich, dann die Leute, weil die das ja so gut dann machen. Die lachen. Das Humor ist immer auch so ein Mittel, sei es im Iran, sei es bei den Kurden. Es ist immer die Lösung. Und wenn die das irgendwie packen, dann ist das auch etwas, was dir dann irgendwie Kraft mitgibt, mit dieser Situation umzugehen.
Ich würde gerne noch mal eins oder zwei Sätze auch noch zu Kurdistan als Reiseland vielleicht sagen, weil der autonome Teil im Norden Iraks ist wirklich super spannend zu bereisen, weil du auf so eine gewisse Art und Weise eine kleine Geschichtsstunde erleben kannst durch die unterschiedlichsten Zeiten. Und aber auch von der Topografie ist es super spannend. Für uns war es natürlich eine absolute Herausforderung, weil es war wirklich ein Zickzack-Profil an Höhenmetern, die wir dort auch auf nicht asphaltierten Straßen begehen mussten. Das war auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil wir dachten, boah, jetzt sind wir 100 Höhenmeter hoch, jetzt müssen wir die gleichen wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Also das war sehr anstrengend, auch im Sommer da durchzufahren. Aber die Grenzregion ist super interessant, weil sowohl der Iran-Irak-Krieg aus der damaligen Zeit eine Relevanz spielt, auch eine andere Religion, und zwar die Jesiden, dort ihren Ursprung und eins ihrer wichtigsten Glaubensorte haben. Und du auch innerhalb der von Kurdistan selbst extrem viel nochmal lernst über die unterschiedlichen Bewegungen, auch die unterschiedlichen Interessensgruppen, die es innerhalb Kurdistans gibt. Und natürlich auch viel über die kurdische Kultur. Von daher ist es auch ein echt spannendes Land. Und es gibt Direktflüge nach Erbil. Also wer sich das Land mal anschauen möchte, können wir auf jeden Fall nur ans Herz legen. Das war auch so ein Überraschungsland, was wir vorhin nicht geplant hatten, dorthin zu reisen. Und dann irgendwie auf dem Rückweg in die Türkei haben wir uns halt gedacht, warum nicht nochmal Kurdistan mitnehmen und das Land kennenlernen. Und die 30 Tage waren eine ganz tolle Zeit. Also, ja.
Ja. Cool. Ja, und ähnlich wie dann auch in der Türkei, wo es dann weiter für uns ging, trifft man auch immer wieder auf Leute, die Deutsch können, weil die für ein paar Jahre auch vielleicht in Deutschland gelebt haben. Das ist auch immer ziemlich cool, gerade in der Türkei, dass man dann nicht den Translator rausholen muss, weil irgendwie jede fünfte Person, die einen da anspricht, Deutsch kann, weil er Verwandt in Deutschland hat oder selber mal in Deutschland gelebt hat. Das war auf jeden Fall immer cool, weil dann bei uns bauen sich immer so Fragen auf über ein paar Wochen. Und immer wenn wir jemanden treffen, der ein bisschen besser Englisch kann oder im besten Fall sogar noch Deutsch, dann stellen wir alle Fragen auf einmal, um die zu beantworten. Und da ist das echt ganz cool, auch im Osten der Türkei, was auch eine ganz andere Welt ist als der Westen oder Antalya, wo viele Leute auch gerne mal Urlaub machen. Da ist der Osten Türkeis nochmal was ganz anderes.
Ja. Ja, erinnert mich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe. Ich hatte ja auch, ich glaube, von diesem Podcast Folge 4, da könnte ich es erwähnt haben. Da war ich auch in der Türkei, in Istanbul, in den Kappadokien unterwegs. Und da habe ich in Istanbul mit jemandem Tango getanzt, der sehr gut Deutsch sprach. Und in meinem Hirn hat es einfach nach dieser Woche sehr viel Türkisch um mich herum gar nicht funktioniert, dass ich jetzt plötzlich mit jemandem, den ich nicht kenne, wo ich diese Sprache noch nicht mitgesprochen habe, jetzt plötzlich Deutsch mit dieser Person rede und mein Hirn hat die ganze Zeit in Englisch geschwitzt und er hat immer die ganze Zeit, kannst du bitte Deutsch reden? Englisch kann ich viel schlechter. Und ja, das war sehr lustig.
Ja, das hatte ich später auch, als ich Russisch, Englisch und Deutsch gesprochen habe. Da war auch bei mir ein Salat im Kopf. Mhm. Aber ja, genau.
Ja, glaube ich. An dieser Stelle vielleicht Shoutout zu Folge 4 unseres Podcasts. Also ihr müsst damit klarkommen, dass es vielleicht noch alles so ein bisschen andere Qualität ist und dass wir sehr viel mehr abgeschweift sind damals, aber auch live noch mit dabei. Also es ist eine sehr, sehr, sehr frühen Geschichten. Aber ja, wenn ihr noch mal ein bisschen was zu der Türkei und meinen Erfahrungen da hören wollt, Folge 4. Genau, in der Türkei wart ihr dann auch im Erdbebengebiet und wart mit der Notfoto unterwegs. Darüber würde ich gerne noch mehr hören. Ich habe es bei euch auf Instagram gesehen und war in awe. Ja, berichtet gerne mal.
Also für jede Person, die vielleicht nicht auf unserem Instagram-Kanal schon unterwegs war, als wir mit dem Fahrrad nach Antakya reingefahren sind, in die Region Antakya, in die Stadt Hatay, war das wirklich wie so ein apokalyptisches Gefühl. Also durch das Erdbeben, was acht Monate zuvor eben Syrien und große Teile der Türkei betroffen hat, sind 90% der Stadt komplett dem Boden gleichgemacht worden. Und wenn sie, die Häuser, die noch standen, viele davon waren einsturzgefährdet. Und acht Monate später sah das halt sehr trostlos aus, wie man sich es vorstellen kann. Überall nur Berge von Geröll. Und die Menschen haben alle in so Flüchtlingszelten gelebt oder sehr viele, weil halt sehr viele Menschen, die Mehrheit, ihren Job verloren haben und ihr Zuhause. Und natürlich auch die dazugehörigen Haustiere.
Und Familienmitglieder.
Und natürlich auch Familienmitglieder. Da sind ja auch Tausende dabei ums Leben gekommen. Und das irgendwie so hautnah mitzuerleben und dann vor Ort auch in so einem Camp mitzuarbeiten. Also wir haben auch in solchen chinesischen blauen Flüchtlingszelten auch geschlafen. Hatten in so einem öffentlichen Park, der wurde dann okkupiert, ein paar Quadratmeter von dieser Tierschutzorganisation. Das war schon wirklich eine ganz andere Welt. Also auch mit den Menschen dann zu reden, die ihr Zuhause verloren haben, die jetzt irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen. Und der Winter stand vor der Tür und man wusste noch gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Boah, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also sowohl, was wir da erlebt haben bezüglich den Tieren, als auch den Menschen. Und wir haben da schon einige intensive Verbindungen auch geknüpft.
Genau, Notfoto war damals von Anfang an mit dabei und die haben rein zufällig dann auch jemanden gefunden, der dann von der Hilfe, also er hat erstmal den Menschen geholfen und ist dann rübergegangen, um auch den Tieren zu helfen. Da hatten die Glück, dass da auch eine Organisation war, mit denen die zusammenarbeiten konnten, um dann Tiere, die wirklich in Not sind, sich um die zu kümmern, sei es Parvo-Erkrankungen, da sind einige, die auch Staupe hatten. Also es sind Epidemien und Seuchen verbreitet gewesen, die Tiere stark betroffen haben. Natürlich zusätzlich dazu auch noch Verletzungen. Und obwohl schon so viel Zeit vergangen ist, gab es immer noch viele Probleme. Und man war wirklich eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber man bis heute vergibt Notfoto immer noch ihr Bestes und schaut, dass sie da vielleicht ein festes Camp aufbauen, um dort Tiere nachhaltig zu unterstützen und wieder gesund zu pflegen. Aber das war für uns echt hart, weil wir zum ersten Mal auch in Kontakt kamen mit diesen Epidemien unter den Tieren, dass wir Parvo-erkrankte Tiere gesehen haben, Staupe, dass wir eigentlich nichts weiter machen können, als den versuchen, jeden Tag irgendwie möglich zu machen, dass sie jeden Tag irgendwie überleben und damit dann auch konfrontiert zu sein, dass man dem Tier nicht helfen kann. Gerade wenn es auch einmal an Staupe erkrankt, das wird es eigentlich für immer auch neurologische Probleme haben, selbst wenn es das überlebt. Das war für uns auch Neulinge in dem Bereich wirklich schwer, aber wir haben auch richtig viel gelernt, weil wir auch viel mit anpacken durften. Und da haben wir sehr viel Inspiration und Wissen mitgenommen und da war seitdem ist Notfoto für uns auch einfach, das sind die Helden überhaupt. Also Babette und Tom, die das da leiten, sind einfach nur krass und alle, die da mitwirken, auch Malte und Fia, durften so viel lernen in diesem Zusammenhang und dafür war ich einfach dankbar für diese Zeit, dass wir da ehrenamtlich mithelfen durften.
Voll, ja, also wenn man die Chance hat, auf jeden Fall und trotzdem einfach unfassbar Hut ab, dass ihr euch diesem Leid auch irgendwie aussetzt. Ja, also Menschen im Tierschutz sind ja häufig auch Menschen, die ein gewisses Maß an Sensibilität mitbringen, für die das einfach nicht so leicht wegstecken können, das zu sehen und das irgendwie zu verarbeiten. Mir schnürt es auch ordentlich den Hals zu, wenn ich das höre. Aber ja, von daher richtig cool, dass ihr es gemacht habt, dass ihr euer Privileg dafür nutzt und euch da mit einsetzt und helft, wo es geht.
Ja, vielen Dank erstmal, aber ich glaube auch, es ist tatsächlich nicht nur ein Ort des Leids, sondern auch ein Ort der Hoffnung. Wir haben in vielen Momenten, sowohl in der Türkei, aber auch in Pakistan und auch in Indien, an schwierigen Orten, wo wir das Gefühl haben, oh mein Gott, hier gibt es keine Lösung. Wie soll man hier eine Lösung finden, wodurch irgendwie das Leid erträglicher gemacht wird? Gibt es trotzdem immer Menschen, die sich extrem engagieren und positive Lichtblicke sind an solchen Orten und die den großen Unterschied machen und einen entscheidenden Unterschied machen. Und tatsächlich waren diese Orte auch für uns immer sehr inspirierend in dem Sinne, weil wir eben diese Menschen kennengelernt haben und gesehen haben, wie sie unter den Umständen Kraft sammeln und trotzdem was für das Tierwohl tun, und zwar mit großen, manchmal sogar extrem großen Auswirkungen für die Region. Und das ist, das zu sehen, war für uns inspirierend, die Notpfote, aber auch andere Organisationen in anderen Ländern.
Ja, wo Schatten ist, ist auch Licht und so und umgekehrt. Und klar, wenn man vielleicht auch lange Zeit durch Länder reist, wo man sehr viel einfach Tierleid sieht, weil Strukturen nicht so unbedingt dafür da sind, ist das natürlich auch ein richtig krasses und kraftvolles Gegenbeispiel, wie es sein kann. Und ja, glaube ich, dass es mit ganz viel Inspiration und ja auch irgendwie... sehr viel Respekt für diese Personen, die sich da einsetzen und die so viel Impact hinkriegen.
Ja.
Und durch diese Aufenthalte, die wir dann manchmal mitplanen auf unserer Reise, ist es oft so, dass wir eigentlich zum Fahrradfahren meistens in der falschen Zeit am falschen Ort sind. Was dazu geführt hat, dass wir dann in der Türkei dann doch im relativ späten Herbst, Anfang des Winters durch das anatolische Mittelgebirge gefahren sind. Am Anfang noch relativ optimistisch, aber schon relativ schnell haben wir gemerkt, oh Gott, das wird eine neue Herausforderung bezüglich der Wetterbedingungen. Also da waren dann 5 Grad Regen und Wind. Das hat sich dann eher angefühlt wie 0 Grad auf dem Rad. Wir haben uns dann versucht, irgendwo abends aufzuwärmen. Und an manchen Tagen war es wirklich extrem. Und an einem Tag mussten wir sogar umkehren, weil wir mitten am Berg in einen Schneesturm geraten sind, wo wirklich mir der Bart eingefroren ist. Ich nichts mehr gespürt habe, sowohl meine Hände nicht, als auch meine Füße nicht. Und ich glaube, Xu wäre noch weitergefahren. Ich glaube, ich war die Person, die da so ein bisschen Panik geschoben hat. Die LKWs kamen gar nicht mehr hoch, weil das war so glatt, dass die alle stehen geblieben sind. Aber wir waren selbst dort noch optimistisch und sind an denen vorbeigeradelt im Schneckentempo. Aber auch irgendwann mussten wir dann aufgeben und wurden dann von der Straßenmeisterei aufgesammelt und zurück ins Warme gebracht. Also wir haben da auch, sag ich mal, extreme Situationen gehabt, genauso wie 50 Tunnel, die wir da in diesem Gebirge durchfahren mussten. Die waren zwar in einem Top-Zustand, aber mit dem Fahrrad fühlt sich das trotzdem mulmig an, wenn man da durch einspurige Tunnel fährt und hinter einem kommt dann so ein Lastwagen und in dem Tunnel hört sich halt alles an wie so ein riesiges Monster, so von den Lautstärken. So auf jeden Fall eine große Herausforderung.
Vielleicht hat dich das ja auch motiviert, weil du dem Tod so ins Auge geblickt hast, mir gerade dort einen Antrag zu machen.
Ja, das stimmt.
In einer Nacht zwischen zwei Tunneln kam dann der Moment, wo Joscha mir mit einem selbstgebastelten Ring die Frage gestellt hat. Das war wahrscheinlich inspirierend für dich, ne? Man weiß nicht, ob man morgen noch lebt, ne?
Richtig, genau. Das war aber super romantisch. Also ja. Der Ort war wirklich romantisch zwischen den Tunneln, weil das kriegt natürlich niemand mit. Und dann waren wir da an einem Ort, wo man einen riesen tollen Ausblick auf einen See hatte.
Das war eigentlich meine schlimmste Nacht, weil man hat nichts gehört. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie gruselig es ist, nichts zu hören. Rein gar nichts. Kein Wind, kein Blatt, kein Verkehr, einfach nur Stille. Das war, ich musste irgendwann einen Podcast anmachen, weil ich das nicht ertragen konnte, dass da nichts in meinem Ohr widerhallt.
Ja.
Ja, da sind wir wieder dabei, wo Schatten ist, ist auch Licht. Licht ist in dem Moment der Antrag gewesen. Voll schön, herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Ja, und ich erinnere mich tatsächlich daran, dass ihr, glaube ich, da, als ihr wieder eingesammelt wurdet, habt ihr, glaube ich, ein Reel drüber gemacht oder so, dass ihr da aus dem, ich meine, es war ein Airbnb oder irgendeine Art von Unterkunft und dann raus seid und dann irgendwann merken musstet, das wird heute nichts mehr.
Ja.
Ja, und ich erinnere mich noch an letzte Folge, als ihr gesagt habt, so das, was euch auch treibt, weiterzukommen und so, ist oft so dieser Wintereinbruch.
Ja.
Und 2 Jahre später und ihr seid, musstet dann umdrehen, hat euch nicht ganz der Winter vor euch hergetrieben, sondern seid dann doch mittendrin gewesen.
Ja,
wie habt ihr von da weitergemacht? Habt ihr Wege gefunden?
Es war schon später, war Sonnenschein und auf einmal sah die Welt ganz anders aus. Das ist halt manchmal auch blödes Timing. Aber ja, es geht dann irgendwie immer weiter. Irgendwie findet man dann immer Wege und ist dann auch irgendwann vorbei mit dem Leid.
Aber das gleiche Thema mit dem Wintereinbruch hatten wir dann auch ein Jahr später wegen dem Pamirgebirge. Da waren wir auch im Prinzip in Zentralasien zeitlich ein bisschen auf der Hut, dass wir das Pamirgebirge nicht im tiefsten Winter erreichen. Also Wetterbedingungen und vielleicht Visabedingungen sind natürlich trotzdem Umstände, die uns auf unserer Reise in irgendeiner Art und Weise einschränken. 100% frei ist man nie, würde ich sagen, aber damit können wir gut leben. Aber ja, wir sind von dort aus im Prinzip, also in der Türkei, dann ans Schwarze Meer gefahren und sind dann in Georgien gelandet. Und dann im Frühjahr nächsten Jahres haben wir dort dann auch weiter angesetzt nach der Deutschlandpause und sind dann in das Land gefahren, das du zu dem damaligen Zeitpunkt, wie lange nicht gesehen hast, 25, 26, 29 Jahre nicht gesehen hattest.
Genau. Ja, das war halt auch schwierig für uns alle, weil wir waren ja auch kurz davor noch in der Ukraine, um da auch mit der Notfoto nochmal ja bei diesem Bau des Tierheims zu helfen und da auch nochmal mit den Menschen auch vor Ort zu reden. Ich war dann so für die Tage auch der Übersetzer, was mir für mich voll wertvoll war, weil auch ich eine Uroma habe, die aus der Ukraine kommt und das ist ja also Menschen haben ja oft mit Migrationshintergrund sehr viele Familienmitglieder, obwohl die Mehrheit meiner Vorfahren Deutsche waren. In Russland habe ich auch eine russische Oma, die zur Hälfte Ukrainerin war. Also irgendwie sind ja auch diese Länder miteinander verbunden, gerade durch diese bewegende Geschichte, die es damals gab und auch heute noch ist. Und da war das schon auch sehr schmerzhaft zu sehen vor Ort, was diese ganze Situation mit den Menschen in der Ukraine macht und wie es aber dann solche Leute gibt, die dann nicht an sich denken in dem Moment, sondern alles tun, um zum Beispiel diese Hunde und Katzen zu retten. Und wir ja hatten das Privileg, dafür ein paar Tage mit dabei sein und dieses ganz, ganz tolle Projekt von mit unseren eigenen Augen zu sehen. Und jetzt umso schöner, wir durften ja jetzt auch die Premiere sehen der Dokumentation dieses Baus. Und das war einfach toll, dieses Ergebnis zu sehen, weil damals war noch alles so, schafft man das überhaupt noch zu eröffnen? Und jetzt ist es fertig und das ist wirklich toll zu sehen, dass es so gut ausging.
Ja, googelt mal nach der Tierbrücke. Da waren in letzter Zeit in mehreren Städten die Premieren und jetzt gibt es noch online zu schauen. Also es sind mehrere Dokus, die dann ein Ganzes ergeben.
Genau, eine fünfteilige Serie. Die ersten drei wurden dann im Kino gezeigt und die anderen beiden haben wir danach noch geschaut. Und ja, war sehr bewegend und auch gleichzeitig auch verbindend, weil wir natürlich sowohl mit Malte, Sophia, der ganzen Familie, die auch mit dabei war und sie besucht haben, Babette und Tom, alle nochmal gesehen haben. Und ja, war ganz toll.
Ja, sehr cool. Sieht man euch in dem Film?
Wenn man es weiß, also sie sieht man.
Eine Millisekunde.
Ja. Aber das wurde ja auch so viel weggeschnitten an anderen, auch bewegenden Stories, die halt einfach nicht mehr reingepasst haben in den Umfang dieser Dokumentation.
Aber es lohnt sich trotzdem, das sind ganz, ganz tolle Geschichten, die dort gezeigt werden. Und da kriegt man nochmal ein besseres Gefühl auch für die Situation des Landes.
Ja. Meine Überleitung war ja aber eigentlich nach Russland.
Genau,
ja.
Weil es dann nach der Pause, nachdem wir in der Ukraine waren, sind wir zurück nach Georgien gekommen, haben da unsere Fahrräder genommen, haben da auch erstmal nochmal ein anderes Volunteering gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Webseite Workaway kennst, da kann man auch überall auf der Welt interessante Volunteering-Positionen finden, was aber weniger von offiziellen Organisationen ist. Sondern eher von Privatpersonen, die irgendwie bei sich mal auf dem Feld oder im Garten oder Hilfe brauchen. Manchmal mit Tieren, manchmal ist es im Bau, manchmal ist es ein Anlegen von einem Garten. Also ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben. Da durften wir auch bei einem Hausbau eines natürlichen Mitteln, also mit Holz und Lehm, wirklich wie vor 100 Jahren durften wir mithelfen. Das war auch toll. Ich finde immer diese Möglichkeiten schön, dass man irgendwie auch Teil einer Familie oder einer Community sein darf für eine Weile und von dort aus über das Land lernen kann, dann die ganz persönliche Familiengeschichte dann einbinden in die Weltgeschichte und dort dann zum Beispiel mehr über die Sowjetunion erfahren oder wie es Georgien ging. Es ist jetzt auch mittlerweile eins meiner Lieblingsländer geworden auf dieser Reise. Wir durften auch in der Hauptstadt ein paar Wochen dann in einem Airbnb verbringen, weil es relativ günstig war. Und da diese Jugend mitzuerleben, die auf die Straßen geht, die zur EU gehören möchte, die ja, sich mehr dem Westen zukehrt als zur Putins Politik, das hat mich total inspiriert. Wir sind da auch mitgelaufen, also mit so ein bisschen der Angst, dass das irgendwelche Konsequenzen für uns haben könnte, weil das nächste Land, an das wir reisen würden, wäre ja Russland. Aber das wollten wir uns irgendwie nicht nehmen lassen. Wir versuchen immer alles aufzusaugen, ohne uns natürlich in Gefahr zu bringen. Und das war irgendwie auch, als wir da waren, war es sehr friedlich, die Demonstration. Und da hat Georgien auch auf jeden Fall sehr viel bei uns hinterlassen.
Es ist auch, Georgien bietet einfach alles. Die haben subtropische Bereiche, die haben Zugänge zu einem Meer, eine Halbwüste, die haben zwei Gebirgsketten, die sie im Norden und im Süden einspannen.
Ja, der Kaukasus.
Also es ist unglaublich viel zu sehen.
Weinkultur, da kommt ja auch laut der Geschichte der Wein her, die Weinproduktion, und die machen das noch sehr oldschool in so Tonfässern im Boden, und das ist eine Schande, wenn ein Georgier dir keinen Wein anbieten kann. Es muss immer genug Wein im Keller sein, um das an Gästen anzubieten, und wir hatten sehr viele bunte Abende deswegen, was aber echt schön war, und gerade mit der älteren Generation konnten wir dann auch auf Russisch uns unterhalten, weil die wegen der Sowjetunion auch gezwungen waren, Russisch zu sprechen, was dann ein Vorteil war und wo ich auch froh drum war, dass das nicht für die irgendwie dann, dass sie sich weigern wollten, jetzt diese Sprache zu sprechen, weil die hatten ja auch ihre Kriege mit Russland, sondern war, dass sie eher jetzt gesehen haben, oh cool, das ist eine Möglichkeit, dass wir uns jetzt kennenlernen dürfen und austauschen können, und das dann nicht eine Barriere war, sondern diese Offenheit und das als Instrument zu nutzen, miteinander zu reden, während die jungen Leute super gut Englisch können, und dann konnte man irgendwie beides verbinden miteinander.
Voll cool, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das, also natürlich kann ich es mir nicht vorstellen im Sinne von, ich habe es erlebt, aber eine Sprache lernen zu müssen, sprechen zu müssen und in deiner eigenen Identität beschnitten zu werden und darauf zurückkommen zu müssen in einem weiteren, irgendwie politisch schwierigen Kontext, ist ja nochmal was völlig anderes, als wenn es so ein verbindendes Mittel der Kommunikation sein kann und eine schöne Erfahrung für alle Beteiligten, dann könnte es ja wirklich einfach leichter sein, dann auf dieses Mittel zurückzugreifen. Und ich kann mich auch erinnern, also dass ihr euch in die Hauptstadt richtig verliebt habt und Tilbis als neue Heimat sozusagen in Erwägung gezogen habt. Ja, das sah auch richtig cool aus bei euch.
Ja, es war wie Berlin, und ich habe Berlin so vermisst, weil wir haben ja vorher in Berlin gelebt, und es gab so vieles, was mich an Berlin erinnert hat. Und auch die Jugend und die Kultur war sehr stark präsent auch, und auch eine Art von Freiheit, die die Menschen versuchen, in den Alltag zu bringen, auch wenn das mit der Regierung schwierig ist. Das mag ich immer. Das gibt mir immer irgendwie ja so einen Stoß nach vorne.
Ja, und Tbilisi hat uns wirklich nicht losgelassen. Wir waren nach anderthalb Wochen schon ready auf dem Fahrrad. Unsere Radsachen hatten wir an. Wir sind 500 Meter mit dem Fahrrad gefahren, haben bei einem schwedischen Café gehalten. Ich war schon wieder genervt. Oh, können wir jetzt nicht endlich mal losfahren? Xu wollte noch einen Kaffee trinken. Dann habe ich mich drauf eingelassen, und am Ende habe ich sie spontan gefragt, ob wir nicht doch noch hierbleiben wollen. Und dann haben wir aus diesem Café noch eine weitere Unterkunft gebucht und sind dann noch anderthalb Wochen geblieben. Also so läuft das manchmal bei uns. Entweder gibt es eine Person, die prokrastiniert, oder eine andere, die den Moment genießen will, und Zufälle, die auf uns prasseln, denen wir dann dankend irgendwie zusagen. Und uns manchmal einfach treiben lassen.
Ja, meine persönliche Herausforderung ist immer, wenn ich mich an einen Ort gewöhnt habe, egal wo, egal in welchem Land, fällt es mir schwer, mich zu motivieren, wieder aufs Fahrrad zu steigen und weiterzufahren. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen das Bottleneck. Und bitte dann, Joscha, können wir nicht noch einen Tag, bitte noch einen Tag, bitte noch einen Tag. Zufälligerweise wäre ich da noch krank, und dann denke ich mir so, oh, perfekt, dann können wir noch länger bleiben. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, dieser Übergang, diese Veränderung, wieder aufs Fahrrad zu steigen, mich wieder neuen Ereignissen und auch vielleicht Wetterbedingungen zu stellen, das fällt mir so schwer. Und ich spüre das jetzt auch schon wieder, weil es ja jetzt bald wieder für uns weitergeht, dass in mir wieder so ein Widerstand ist. Wenn ich wieder auf dem Fahrrad bin, 1, 2, 3 Tage, dann geht's. Aber ich versuche immer, diesen Veränderungsprozess so weit wie möglich weg von mir zu schieben. Und es ist ja nicht so, dass nur weil wir schon so viel erlebt haben, da nicht wieder eine Unsicherheit entsteht. Da entstehen ganz viele wieder Zweifel und Unsicherheiten, obwohl ich schon so viele Kilometer gefahren bin. Da bin ich jetzt nicht sehr viel mutiger. Ich kann einfach nur ein bisschen besser mich einschätzen. aber es kommen immer trotzdem diese Muster im Kopf wieder und das nervt Joscha auch öfters, dass wir da Dinge hinauszögern. Und bei mir war das auch so, ich hatte Respekt auch für Russland. Ich finde, jeder sollte Respekt davor haben, auch in der aktuellen Situation dahin zu reisen. Es ist kein typisches touristisches Land aktuell. Aber ich meine Neugier, auch in dieses Land zurückzukehren, in dem ich geboren worden bin, auch wenn mein Geburtsort ganz woanders ist und alle meine Verwandten mittlerweile in Deutschland sind, weil wir eine deutsche Minderheit waren in Russland über 200 Jahre lang. Aber vielleicht nur kurz als Info, weil die Deutschen in Russland oder in der Sowjetunion stark gelitten hatten unter Diskriminierung und Unterdrückung, wie so viele andere ethnische Minderheiten, wie auch zum Beispiel die Tschetschenen oder Tataren, auch die Juden, wurden sehr stark unterdrückt und diskriminiert und litten und wurden in Arbeitslager gesteckt und deportiert, dass Deutschland dann in den 90ern als Wiedergutmachung, weil das auch damit zusammenhing, dass ja Deutschland damals die Sowjetunion angegriffen hat, als Wiedergutmachung durften ja die Deutschen dann wieder zurückkommen nach Deutschland. Mhm. Und ja, mein Vater konnte auch noch Deutsch, weil er ist in einem deutschen Dorf aufgewachsen. Also das war so ein bisschen mein Background. Und seitdem waren wir halt nie in Russland. Und meine Eltern wollten auch nicht zurück nach Russland. Die waren froh, das alles hinter sich zu lassen. Diese Diskriminierung auch als Deutscher dort, die sie immer wieder erleben mussten und die Nachteile, die sie immer wieder erleben mussten, hinter sich zu lassen und endlich als Deutscher unter Deutschen zu leben, wenn das natürlich auch der Anfang schwierig war, weil die russische Kultur war natürlich auch in uns angekommen, die wurde ja uns auch erzwungen. Aber für mich war es interessant, weil es ist nochmal ein Teil meiner Vergangenheit, meines Lebens und ich habe mich auch darauf gefreut, die russische Sprache zu benutzen, dadurch den Menschen näher zu kommen und vielleicht auch andere Menschen dort kennenzulernen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und so war das dann tatsächlich auch. Sobald wir dahin gekommen sind, waren die Leute alle voll offen und haben sich voll gefreut darüber, dass wir da aus Deutschland kommen, auf dem Fahrrad und können auch noch Russisch. Und dann aber, als ich denen gesagt habe, ja, das ist meine Geschichte, dann kannten die das schon, die kennen alle diesen Background der Deutschen in Russland. Und dann war das einfach so herzlich und wir durften viele ethnische Minderheiten kennenlernen, wo ich dann gemerkt habe, ah krass, die Deutschen waren nicht die einzigen, die damals gelitten haben. Da sind ganz, ganz viele, gerade im Kaukasus, das ist so eine ethnische Vielfalt, dass da so viele Sprachen auch gesprochen werden, dass teilweise dann die Leute auf Russisch switchen, weil die sich sonst in ihrer eigenen Minderheitssprache nicht verstehen würden. Und das war wirklich für uns ein Geschenk. Wir waren da nur einen Monat, aber für mich war es super interessant, mal ein anderes Russland kennenzulernen, als das, was man immer in den Medien, da hört man ja nur von Moskau, aber man weiß ja gar nicht, was für ein Vielvölkerstaat Russland ist und wie viele Sprachen, über 100 Sprachen dort gesprochen werden und wie viele Menschen auch unter Moskau leiden. Das ist eine super wichtige Perspektive für uns gewesen.
Und die ersten 5 Kilometer im Land, die haben uns, glaube ich, da haben wir 3 Stunden für gebraucht, weil wir andauernd irgendwo gehalten haben und eingeladen wurden und sowohl mit georgischen Lkw-Fahrern.
Haben wir noch ein paar Schnaps getrunken, was super war, weil es war sehr kalt, es war sehr regnerisch. Die Georgier, auf die kann man sich verlassen. Die haben uns auch 2 Flaschen Schnaps auch noch geschenkt. Ja. Die haben wir noch bis Usbekistan getrunken an schlechten Abenden.
Genau, es war auf jeden Fall ein guter Start. Natürlich ist man am Anfang immer ein bisschen nervös, gerade an der Grenze, weil man nie weiß, wie wird jetzt die Grenzerfahrung und wie wird jetzt der erste Eindruck im Land. Das war im Iran genauso.
Ja, wir hatten Angst vor die Fragen, die man uns stellt. Und,
aber es war wirklich reibungslos, sehr für uns, aus unserer Perspektive, mit unserem Pass eine gute Erfahrung. Und in diesem einen Monat sind wir, glaube ich, durch 6 autonome
Republiken. Ja. Also das sind ja auch einzelne Republiken, die autonom sind. Das heißt, man fährt quasi von Land zu Land, obwohl man immer noch in der Russischen Föderation ist. Und eins davon war ja auch zum Beispiel die einzige buddhistische Republik Europas, Kalmykien. Und dort hängt dann auch der Dalai Lama und dort sind so buddhistische Stupas. Auf einmal bist du, warst gerade noch in der muslimischen Welt und auf einmal bist du für ein paar Kilometer in der buddhistischen Welt. Und dann bist du wieder in der russisch-orthodoxen Welt. Es war schon ein ziemlicher Wechsel.
So, voll krass. Ich hatte das bei euch damals verfolgt und darauf würde ich jetzt gerne auch noch mal ein bisschen konkreter eingehen. Die verschiedenen Stages, die ihr da so erreicht habt, weil ich fand auch, es war so enorm sichtbar, wie unterschiedlich die Kultur dort gelebt hat und wie auch intensiv. Also es ist nicht so ein Melting-Pot-Ding entsteht, sondern schon irgendwie klarere Abgrenzung. Also so sah es auf jeden Fall aus meiner Perspektive aus. Berichtet da mal ein bisschen genauer drüber und welche kleinen Republiken und so gibt es da?
Ja, genau. Also es fing an mit Ossetien. Danach ging es nach Inguschetien, dann Tschetschenien, dann Dagestan, Kalmykien und dann Astrachan und dann ging es nach Kasachstan. Das war ungefähr so ein Monat und das war wirklich dann alle paar Tage warst du in einer neuen Republik mit einer neuen Sprache und einer neuen Hauptreligion. Die erste Republik Ossetien ist noch eher orthodox, da hast du dann auch eher noch die Kirchen gesehen.
Aber ethnisch gesehen Ursprünge aus dem Iran, was ja, auch interessant ist.
Ja. Das ist der ganze Kaukasus ist einfach so, also Georgien ist auch nicht Georgien zum Beispiel, dort sind auch ganz, ganz viele ethnische Minderheiten, die auch noch ihre eigenen Sprachen sprechen. Und so ging das dann halt weiter, dass der Kaukasus in Russland auch so bunt war. Und man dann auch anhand der Kleidung gemerkt hat oder anhand des Essens, dass sich dann die Kulturen verändern, weil natürlich gewisse Regeln dann eingehalten werden. Merkst, auf einmal bist du dann doch wieder in der muslimischen Gegend unterwegs, die wir bisher schon richtig gut kannten. Und was uns dann immer verbunden hat, es war halt die Sprache und die Offenheit. Also die Leute haben uns immer irgendwie angesprochen und überall war irgendwie was Interessantes dabei, was uns irgendwie begeistert hat oder auch ja, neue Eindrücke verschafft hat, wie zum Beispiel auch Dagestan, wo wir auch Couchsurfing gemacht haben. Und Dagestan kenne ich nur wegen den MMA-Helden, wo die alle herkommen. Und die sahen dann auch alle gleich aus. Die haben alle so einen bestimmten Haarschnitt und alles solche Muskelprotze, weil
so
die alle...
So Brokkoli-Ohren vom Ring. Ja.
Das ist dann schon auch etwas, was für diese Menschen eine Inspiration ist, rauszukommen aus ihrer vielleicht wirtschaftlichen schwachen Lage, ist so ein Star zu werden im MMA oder generell im Kämpfen. Und da durften wir halt auch Einblicke bekommen in diese Welt. Und da haben wir auch festgestellt, da sprechen die über 100 Sprachen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche ethnische Minderheiten.
Also wirklich Dorf zu Dorf, 20 Kilometer weiter, die verstehen sich nicht, die müssen Russisch miteinander reden.
Ja.
Und die Republik nebendran, Tschetschenien, wo wir vorher waren, die ist sehr homogen. Dort leben über 90% Tschetschenen, die reden auch vor allen Dingen Tschetschenisch und nicht Russisch.
Mhm.
Und andauernd diese Abwechslungen zu sehen, das war schon echt beeindruckend, weil und dann gehst du weiter und in Kalmykien haben die Leute halt auch von ihrem ganzen Aussehen viel mehr asiatische Züge.
Mongolisch-asiatische
Züge und glauben dann an Buddha bzw. den tibetischen Buddhismus. Also es ist ganz, ganz verrückt gewesen.
Ja, und alle hatten auch natürlich eine tragische Geschichte, weil alles, was an Minderheiten in einem Land ist, ist meistens so die Regel, dass die schwere Zeiten hinter sich haben, wo die sich immer wieder für ihre Rechte einstellen mussten. Und so war das auch in diesen ganzen Regionen. Da war niemand von unberührt gewesen. Und jeder hatte da eine Geschichte zu erzählen, weswegen auch sehr viele Menschen da ihre Söhne in die Türkei schicken oder sonstiges, weil die nicht wollen, dass die dann in den Krieg eingezogen werden. Gerade Minderheiten werden dafür ja ausgenutzt, weil gehen ja oft Leute hin, die finanziell schlecht dastehen und die zieht dann dieses Geld an, das sie für ihre Familien dann holen wollen. Gerade bei den Minderheiten ist es dann oft so im nationalen Vergleich, dass sie wirtschaftlich schlechter dastehen, was sie dann dazu motiviert, da hinzugehen und im Sarg zurückzukommen. Diese Geschichten wurden uns ständig immer erzählt. Und aber bei einer Familie, bei der wir geschlafen haben, die haben ihren Sohn bewusst auf eine Schule in die Türkei jetzt geschickt, weil die keinen Bock mehr haben, nach 2 Tschetschenienkriegen wieder in einen Krieg reingezogen zu werden, der nicht ihrer ist. Warum sollen die da dann ihre Söhne hinschicken? Das war halt immer wieder auch ein Thema in dem Land.
Ja, glaube ich. Und ich glaube, also diese lokale Geschichte und diese lokalen kulturellen Unterschiede haben wahrscheinlich die wenigsten Leute so auf dem Schirm, weil es jetzt ja, also Russland ist ja generell nicht so das touristischste Land und jetzt gerade in den letzten Jahren sowieso gar nicht. Und diese Region glaube ich halt auch irgendwie erst recht nicht. Von daher vielen Dank für diesen sehr spannenden Einblick.
Also es war für uns auch generell auch weiter dann die Länder sehr interessant, weil sich überhaupt vorzustellen, dass das alles mal für eine Weile ein Land war, also auch dann Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, die Länder, die wir dann weitergefahren sind, da bist du so weit weg von Moskau und denkst, oh mein Gott, das war alles mal ein Land. Und da zu sehen, was für eine Vielfalt an Kulturen sind und Sichtweisen, das hat mich immer wieder beeindruckt. Man merkte auch teilweise, wie einige Länder total davon gezeichnet waren, von dieser Vergangenheit, zum Beispiel Kasachstan, war auch ein Land, das schwer, also wo die Menschen schwere Traumata auch erlitten in der Zeit, während Usbekistan so weit weg war von all der Unterdrückung und den Bedingungen, dass Usbekistan irgendwie eine viel heiterere Kultur aufrechterhalten konnte und nicht ganz ihren Bezug zum Beispiel zum Islam verloren haben, während ja sehr viele ehemals kommunistische Länder eine Art Gleichschaltung empfunden haben und dann gar keine Religion eine Bedeutung mehr hatte, außer der Kommunismus. Und andere Länder, wie zum Beispiel Usbekistan, war sehr fröhlich und sehr bunt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass sie von all diesen Sachen, die wir zum Beispiel in Russland oder in Kasachstan, von denen wir gehört haben, haben die gar nicht so erlebt. Das war für die ganz weit weg. Und witzigerweise auch in Usbekistan waren richtig viele Menschen, die in der DDR ihren Militärdienst hatten. Und das haben jeder zweite Usbeke hat uns von der DDR erzählt, wie ordentlich es in Deutschland war, wie beeindruckt sie waren von den Regeln und der Ordnung, wie schön Deutschland war. Also es war ein Traum von super vielen Leuten, in der DDR zu dienen. Und ich fand das immer wieder total interessant, weil mein Vater als Deutscher in Russland durfte nicht in der DDR dienen, weil die ja immer Angst hatten, dass sie dann ja übergehen nach Deutschland oder ja einen verraten. Und deswegen musste mein Vater nach Usbekistan gehen. Deswegen war für mich Usbekistan ein total interessantes Land, weil mein Vater hat immer geschwärmt von den Usbeken. Und er hat wirklich nicht so viel erzählt. Das ist auch einer unserer Lieblingsländer geworden. Super einfach zu bereisen. Interessante Kultur und Städte. Wirklich sehr historisch wunderschön. Eine Augenweide. Es ist einer der fotogensten Länder, in denen wir waren. Und das ist auch, wir waren jetzt alles zwar mit dem Fahrrad gefahren, aber wir haben andere Touristen getroffen, auch aus Europa. Und die haben das alles mit dem Zug gemacht. Und es war günstig, es war einfach, die Unterkünfte waren schön. Also selbst wir konnten immer in den Städten, in Samarkand und so, einen kleinen Urlaub einlegen, weil es bezahlbar war und das Essen gut schmeckte und die Menschen einfach voll süß waren und bunt gekleidet und die haben auch spontan auf der Straße getanzt und so. Das ist wirklich ein totales Juwel, was immer ein bisschen untergeht, weil es vielleicht auch landschaftlich jetzt nicht so interessant ist, wie zum Beispiel Kirgisistan, wo man öfters jetzt in letzter Zeit hört, dass Leute da auch vielleicht mit dem Auto reisen. Aber für uns war Usbekistan wirklich so ein Highlight, mit dem wir nicht gerechnet haben.
Und ein Full-Circle-Moment, weil 40 Jahre, nachdem dein Vater den Militärdienst dort hatte und uns so ein altes Bild noch gezeigt hat, wie er dort mit seinen Kameraden vor dem vor welchem Gebäude?
Ja, das war eine der Hauptmoscheen.
Eine der Hauptmoscheen in Samarkand stand. Haben wir dann 40 Jahre später dieses Bild nachgestellt. Also es war ein toller Moment auf jeden Fall. Und dann ging es für uns ja weiter nach Tadschikistan auf den Pamir Highway, auch mit relativ viel Respekt und ein bisschen Angst auch, wie jetzt die nächsten 30 Tage werden
in Tadschikistan. Genau, ja, ich wäre am liebsten in Usbekistan geblieben, weil wir hatten noch nie eigentlich so einen Flow beim Fahrradfahren gehabt wie in Usbekistan. Wir hatten zum ersten Mal Rückenwind, was wir vorher noch nie so wirklich erlebt haben. Es war flach, wir hatten voll viel Spaß, wir haben trotzdem uns Zeit nehmen können für die Menschen und die Städte und sind trotzdem durch das ganze Land gefahren bei Hitze, was eigentlich die meisten Fahrradfahrer auch überspringen mit dem Zug. Wollten wir irgendwie nicht, weil hat irgendwie voll Spaß gemacht, auch mal so eine Wüste mit Freude zu erleben. Und es war zwar heiß, aber es war immer noch machbar.
Und wir hatten für 400 Kilometer die Straße für uns selbst, weil wir auf der neu asphaltierten Straße gefahren sind, die noch nicht freigegeben wurde. Und da sind wir wirklich wie geflogen für unsere Verhältnisse. Und hat Spaß gemacht.
Wir hatten auch tolle, auch menschliche Erfahrungen. Wir wurden zum Beispiel eingeladen in diesen Ländern. Ist auch oft so, wenn man zum Beispiel ein neues Auto kauft, das muss erstmal gesegnet werden. Und gesegnet heißt, man trinkt da drauf. Und wir wussten gar nicht mehr, was wir uns einlassen. Und wir mussten auf einmal dann auf Russisch irgendwelche Trinksprüche sagen und haben sehr, sehr viel Wodka getrunken und sind dann noch 80 Kilometer durch die Hitze gefahren. Das war auf jeden Fall auch
unser Sportlich.
Ja. neue Erfahrung, aber das ist, muss man dann auch machen und dann ist man irgendwie nochmal ein Teil näher in der Kultur.
Ja, wenn man es verträgt und möchte, ist natürlich sehr gut. Übrigens, kurzer Zwischeneinwurf, falls die Zuhörenden noch genaueres über Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, glaube ich, hatten wir auch schon. Wir haben ein paar Stan-Länder schon als Einzelfolgen, also hört da auch sehr gerne mal rein. Ich habe jetzt die Nummern nicht, aber auf unserer Website oder wenn ihr in eurem Podcatcher unter Labroad schaut, da könnt ihr einfach runterscrollen bis zu den entsprechenden Folgen. Ja, sorry, kann weitergehen.
Ja, nee, aber irgendwann mussten wir uns dann stellen. Wir mussten raus aus Usbekistan, auch weil unsere visumsfreie Zeit ablief und dann war Tadschikistan dran mit dem Pamirgebirge, was sehr viele Menschen als einer ihrer Highlights vielleicht auch planen und fliegen dann nach Tadschikistan, um dieses Pamirgebirge zu fahren. Und wir dachten, ja, wir nehmen es mal mit, wenn wir eh schon in der Ecke sind. Waren aber nicht so vorbereitet und motiviert und auch vom Gepäck her nicht in einer richtigen Konstellation unterwegs, wie es sehr viele andere waren, die zum Beispiel extra aus Deutschland hingeflogen sind. Sodass das für uns eine Hassliebe war, dieses ganze Pamirgebirge. Und ich auch froh war, dass es vorbei war.
Aber man muss dazu sagen, erst war es eine wirkliche Liebe. Also gut, die ersten 100, 200 Kilometer waren unspektakulär, aber dann sind wir an der Grenze zu Afghanistan, an dem Fluss Panj entlang gefahren, die ganze Zeit an der Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan. Und das war wirklich eine beeindruckende Kulisse, dort entlang zu fahren. Und es hat sich dann schon so ein bisschen wie Urlaub angefühlt, bis dann die ganzen Baustellen kam, der viele Staub, aber selbst da hatten wir schöne, frische, kalte Bäche, die dann in den Panj geflossen sind und haben dort immer Duschen genommen und haben wirklich eine schöne Zeit eigentlich gehabt. Und dann irgendwann ging es aber so ins ganz hohe Gebirge. Da waren wir, sage ich mal, bis auf 2500 Höhenmeter, sind da langsam geklettert. Und dann irgendwann ab 3000 hatten wir nochmal eine letzte Pause gemacht und dann ging es eigentlich hoch ins Niemandsland. Also ab dann ist im Prinzip so eine Art Landschaft wie in einer kalten Wüste, sehr karg, kaum Bewaldung und auch kaum Infrastruktur. Und das war dann schon wirklich auch mit der Höhe und dem fehlenden Sauerstoff ab einer gewissen Zeit wirklich sehr herausfordernd. Wir hatten dort den größten Streit auf unserer ganzen Reise. Da sind einfach nach längerer Zeit, glaube ich, auch auf dieser Höhe und dann fehlenden Bedürfnissen und dann in einer Situation, wo man vielleicht sich nicht 100% zugehört hat, ist es dann aus ins Raus explodiert. Aber das Interessante ist, und das merken wir ja immer wieder, man hat keine Zeit, nachtragend zu sein. Man hat keine Zeit, sauer aufeinander zu sein, wenn man als Paar so eine Reise führt wie wir auf dem Rad. Man muss manchmal nach 1-2 Minuten schon wieder miteinander kollaborieren und Entscheidungen treffen. Und das führt einen natürlich dann auch wieder zusammen. In dem Fall war es dann der Punkt, dass wir nach einer Unterkunft schauen mussten, weil Xuxa körperlich einfach nicht mehr fähig war, noch diese Grenze zu übertreten, die wir eigentlich noch vorhatten, an dem gleichen Tag zu übertreten, zwischen Tadschikistan und Kirgisistan. Aber auf der anderen Seite extrem tolle und atemberaubende Landschaften, Ausblicke, die wir vielleicht manchmal gar nicht so genießen konnten, weil wir eben das alles mit unseren eigenen Beinen da hochstrampeln mussten und manchmal auch wieder mit Gegenwind sind wir runtergestrampelt. Das hat sich aber angefühlt, wie als ob wir hochfahren. Und das auf der höchsten asphaltierten Straße der ehemaligen Sowjetunion, das war wirklich eine besondere Zeit, aber eben, sag ich mal, das letzte Drittel war sehr anstrengend und dann waren wir dann auch froh, raus zu sein, sage ich mal so. Hast du was hinzuzufügen?
Ja, für mich, glaube ich, war es schwierig, auf einmal auf einer Straße unterwegs zu sein mit ganz vielen anderen Fahrradfahrenden, mit unterschiedlichen Einstellungen und Meinungen, mit Leuten, die Rekorde aufstellen wollen. Und ich glaube, für mich ist immer wieder auch so ein bisschen die Herausforderung, mich nicht zu vergleichen mit anderen. Wir hatten ja vorher das Thema, auch dass wir ja ein bisschen langsamer unterwegs sind, ein bisschen anders radeln, aber nur, weil man für sich diese Entscheidung getroffen hat und auch zu der steht und auch weiß, warum sie macht, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem verunsichert wird, wenn man jemand anderen trifft. Und das war bei uns beiden so immer wieder, wenn wir jemanden getroffen haben, der uns dann überholt hat oder der irgendwie, von dem wir wissen, der ist übermorgen schon 500 Kilometer weiter sein wird. Das lässt einen nicht einfach so kalt. Man denkt dann trotzdem darüber nach, ob man das hier alles gerade so richtig macht oder wenn man es auch mal ein paar Tage nicht genießt und dann trifft man jemanden, der das total toll findet und so für ihn geht ein Lebenstraum in Erfüllung und man für sich selbst dann irgendwie sich die Frage stellt, ob man irgendwas falsch macht. Und diese Fragen habe ich mir eigentlich selten gestellt in den anderen Ländern und in Tadschikistan wurde das auf einmal voll das Thema, weil wir so viele andere Leute gerade aus Europa getroffen haben in der Zeit und das sich dann nochmal für mich entwickeln musste, dass ich ja zu mir und der Reise stehe und mich da nicht so viel vergleiche. Da musste ich immer wieder auch mit mir ins Gespräch gehen, um damit umzugehen. Und deswegen war für mich Tadschikistan dann auch so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich selber dann so viel frei entscheide, sondern auch, man guckt auf einmal viel mehr, was ist die beste Piste zum Beispiel, um dann nicht irgendwie so ein Gefühl zu haben von Fear of Missing Out, dass irgendjemand anders was erlebt hat, der dir dann erzählt. Und das hatten wir dann auch. Da waren dann Leute, die meinten, ihr müsst unbedingt dort fahren. Ihr seid nicht dort gefahren. Oh mein Gott, ihr habt was verpasst. Auf einmal hatten wir solche Gespräche jeden zweiten Tag. Und das hat mir dann immer so ein bisschen die Stimmung verdorben. So, dass wenn ich schon gesehen habe im Rückspiegel, da kommt ein Fahrradfahrer, war ich schon immer so, oh nee. Weil dann fangen wir wieder an, unsere Erfahrungen zu vergleichen. Oder jemand gibt uns einen Tipp, kommt von vorne und sagt, oh, vor euch liegen zwei richtig harte Tage. Das wird richtig schlimm. Und dann ist das in deinem Kopf. Und sowas hatten wir halt sonst nicht. Wir machen uns nie Gedanken darüber, was ist die schönere Route. Wir lassen uns immer darauf ein. Und es passieren immer wieder schöne Sachen auch. Und wir hatten auch tolle Gespräche mit Fahrradfahrern, genauso wie mit Einheimischen, die uns auf einmal zum Geburtstag eingeladen haben, wo wir auf einmal in deren Wohnzimmer getanzt haben. Diese Sachen passieren dann, wenn wir uns selbst treu sind, unsere eigene Geschwindigkeit fahren, uns selbst erlauben, und wir selbst zu sein. Und das wurde halt in Tadschikistan bei mir zumindest herausgefordert.
Voll. Und ich möchte mal die Frage stellen sozusagen, ob die Personen, die da Kilometer jagen und an diesen Erfahrungen vorbeirasen, ob die da genauso offen für sind, dann den halben Tag in einem Wohnzimmer zu tanzen oder ob die lieber, ne, es ist, hat ja beides Daseinsberechtigung und so weiter. Und vor zwei Folgen habe ich über meine Wales-Reise geredet und genau über dieses Thema, so warum vergleiche ich mich mit anderen, warum fange ich nicht an, mich mehr mit mir selbst vor ein paar Jahren zu vergleichen oder so. Also fühle ich sehr, sehr doll das Thema und kann mir vorstellen, dass es einen nochmal anders auf die Probe stellt. Aber daraus lernt man ja auch irgendwie.
Ja, das ist generell auch ein Thema bei uns auch, an dem wir beide ein bisschen mehr arbeiten wollen. Wozu eigentlich so eine Fahrradreise auch super ist, weil du kannst nicht das ganze Land bereisen wie mit einem Backpack, was wir jetzt zum Beispiel in Indien zuletzt gemacht haben. Da haben wir mal die Fahrräder abgestellt und haben mal ein bisschen mehr mit den Rucksäcken das Land erkundet, da hast du dann voll dieses Fear of Missing Out, dass du das Gefühl hast, du kannst alles jetzt sehen, weil du kannst ja in den Bus steigen, in den Zug steigen, bist ganz schnell irgendwo, sparst Zeit und kannst alles sehen. Und mit dem Fahrrad musst du halt eine Entscheidung treffen und kannst wahrscheinlich nicht alles sehen, weil ja auch der Winter immer in der Nähe ist und dich auch irgendwie einschränkt oder deine Visa-Bedingungen. Deswegen man dann einen Weg für sich finden muss, mit dem man fein ist und dass man dann nicht alles gesehen hat und nicht alles sehen wird. Das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den ich auch habe an mich selbst, das mehr zu kultivieren, froh zu sein mit egal, was man erlebt und darauf vertrauen, dass du einen tollen Weg fahren wirst und jede Erfahrung wertvoll ist und man dann vielleicht irgendwelche Sightseeing-Highlights dann auslässt, was wir dann halt auch in Kirgisistan im nächsten Land auch gemacht haben. Da haben wir so lange hin und her überlegt, ob wir mit dem Wintereinbruch jetzt mit dem Fahrrad noch diese ganzen Berge mitnehmen möchten. Eigentlich sollte Kirgisistan eins unserer Highlights werden, weil es ist einer der wunderschönsten Länder landschaftlich gesehen. Aber es ging nicht. Wir waren fertig. Wir waren danach, haben wir eine zweimonatige Pause eingelegt, weil ich nicht bereit war, mental mir vorzustellen, jetzt in einen komplett anderen Kulturkreis zu fahren wie China, dann Pakistan, dann Indien, zumal ich auch schon mal in Indien war, wusste ich, was auf uns dazukommt, an Clashes und an Überforderung. Und ich war so ausgelaugt nach diesen Monaten in Zentralasien, dass ich dachte, ich brauche eine Pause, bevor ich mich auf diese nächsten Länder einlasse. Und dann haben wir halt in Kauf genommen, dass wir das Land Kirgisistan nicht so sehen werden, wie es von vielen erzählt wird, die auch mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und das war dann auch etwas, in dem wir zu knabbern hatten, aber dann doch einen Weg gefunden haben, glücklich aus Kirgisistan rauszufahren, wo wir dann auch gesagt haben, okay, komm, wir müssen nicht alles immer mit dem Fahrrad entdecken. Wir können ja ein, zwei Orte einfach mit einer kleinen Tasche gepackt hinfahren und wandern. Das war tatsächlich auch dann eine Sache, wo ich dachte, lass doch mal wandern gehen, dann habe ich bestimmt wieder Freude am Fahrradfahren. Und das hat tatsächlich geklappt beim Wandern, auch auf über 3500 Metern, wo ich dachte, das ist der letzte Tag meines Lebens, weil es war eigentlich schon keine Saison mehr, diese Berge hochzuklettern. Und ich dachte, ich werde jetzt wie auf so einer Bobbahn diesen Berg runterrollen.
Wir hatten halt auch nur Sportschuhe mit, wir waren ja nicht vorbereitet.
Keine Stöcke richtig und alles. Also es war wirklich auch übernachten in der Jurte und so bei Eiseskälte. Aber danach dachte ich, ey, mit dem Fahrradreisen ist echt gar nicht so schlimm. Ich habe wieder Bock aufs Fahrradfahren. Also manchmal muss man sich seine Wege finden, um mal wieder Lust zu haben, auf dem Sattel zu sitzen. Und in meinem Fall war das, dass ich doch lieber mehr Fahrrad fahre, als alpine Wanderungen zu machen. Und dann hatte ich da auch wieder Lust drauf.
Ich finde, eine Überlegung auch zu diesem tollen Reisemittel Fahrrad ist auch, dass man durch das Reisemittel selbst werden einem die Optionen genommen. Du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, über alles nachzudenken, sondern du bist auf einmal eingeschränkt und merkst, oh, ich kann nur noch maximal so und so viel pro Tag an Strecke hinlegen. Und dann bist du automatisch eingeschränkt, in einem gewissen Zeitraum eben nur gewisse Dinge zu sehen. Und diese Einschränkung kann einen auch frei machen. Währenddessen die Möglichkeit und die Option, alles sehen zu können, einen manchmal eben verzweifelt oder eben einem das Gefühl gibt, Fear of Missing Out, dass man irgendwo etwas doch nicht gesehen hat, irgendein Highlight oder irgendein Bild oder irgendeine Aussicht doch nicht gesehen hat. Und das geht halt mit dem Fahrrad nicht. Also diese Einschränkung kann auch gleichzeitig Freiheit bedeuten. Das ist uns vor allen Dingen in den Ländern auch aufgefallen, wo wir vielleicht nicht so viele konkreten Bilder von anderen schon im Kopf hatten oder die uns Instagram und andere Profile vielleicht auch manchmal mitgegeben haben. Und ja.
Das war in Saudi-Arabien so, ne?
Genau. Ja.
Aber in Kirgisistan habe ich auch festgestellt, man muss nicht unbedingt mit dem Fahrrad reisen, um auch so authentische Erfahrungen zu machen, weil wir ja einmal für 2 Wochen sind wir mit einer kleinen Tasche rumgereist und wir waren einfach an so einem Ort, der nicht besonders touristisch ist. Ich weiß gar nicht, was uns dahin verschlagen hat, aber wir sind da einfach hingefahren, da gab es nichts, was man tun kann. Und wir sind einfach durch diesen Ort, der war relativ trostlos, sind einfach spazieren gegangen und sind zufällig dann an einem Haus vorbeigegangen, wo gerade voll laute Musik war. Und das hat sich herausgestellt, da wird gerade eine Hochzeit gefeiert. Und einfach, weil du halt ein random Deutscher bist, der gerade durch diesen kleinen Ort läuft, wo eigentlich keine Touristen sind, sind die Leute interessierter dann an dir und wollen dich dann erst recht einladen. Und da hatten wir eine super coole Hochzeitserfahrung auf einmal gemacht und hatten typisch kirgisische Kopfbedeckungen bekommen, haben getanzt in dem Hof, haben wirklich die ganze Show erlebt, wurden zu so einem Festessen eingeladen. Und waren auf einmal Teil einer Familie.
Mit unseren Outdoor-Klamotten.
Genau, aber wir sahen jetzt nicht besonders interessant aus, weil wir irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs waren. Weil das ist ja immer für die Leute erst recht so, wow, wir kommen mit dem Fahrrad aus Deutschland, dann müsst ihr erst recht an meinen Tisch kommen. Sondern einfach, weil wir neugierig stehen geblieben sind und gefragt haben, was hier los ist, geht das auch mit einem Backpack zum Beispiel. Wenn man mal an einen Ort fährt, wo nicht die Leute Touristen gewohnt sind. Und das, so könnte man ja auch durch ein Land reisen. Man geht einfach in irgendein Dorf, sucht sich irgendein Dorf aus oder in eine Stadt und fährt dann mit dem Bus mal hin und läuft da mal rum und guckt, was passiert. Da können super interessante Geschichten bei entstehen.
Mhm. Voll spannend. Ja, auch was du gesagt hast, ne, dass dieses zu viele Möglichkeiten haben, einen lähmen kann. Und ich habe vorhin so gedacht, als ihr erzählt habt, wie hoch ihr wart, wie viele Berge ihr mitgenommen habt, allein das kann ja schon limitieren. Also erstens der Fitnessgrad, ne? kann man das einfach körperlich? Oder also ich zum Beispiel habe mit Höhenkrankheit mega ein Ding. Also ich könnte in diese Höhen körperlich, da könnte ich, glaube ich, einfach nicht existieren. Ja. Also das kann ja auch, ne, einschränken. Und was man individuell braucht und was man nutzen möchte, ist ja eine sehr individuelle Entscheidung. Und ja, macht ja natürlich so eine Reise auch zu der eigenen Reise und nicht zu so einem One-Fits-All, wir müssen alle irgendwie das gleiche Pensum schaffen und so. Ja, dafür habt ihr halt mega Erfahrungen mit Einheimischen und gebt eurem Geist ein bisschen mehr Zeit, auch hinterherreisen zu können und rast ihm nicht davon. Ja, also ich finde gerade beim Laufen, da hat das Hirn nochmal viel mehr Möglichkeiten mitzukommen.
Ja.
Und kann mir aber auch vorstellen, dass es dann furchtbar, also dass man sehr humbled ist dadurch, wenn man plötzlich nur noch läuft. Also ich kenne das von meinem Onkel, der Triathlet ist, der so nach dem Schwimmen aufs Rad steigt und danach anfängt zu laufen. Und mein Bruder, der Andreas, der macht ja auch Triathlon, der hat auch gesagt, wenn man anfängt zu laufen, hat man erstmal das Gefühl, man wird einfach komplett abgebremst,
ja,
weil man vom Rad einfach ins Laufen übergeht.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass das bei euch auch irgendwie sehr spürbar war, auch wenn es nicht so keine Wechselzone in dem Sinn gab.
Ja. Ich glaube, mir würde es auch viel mehr Spaß machen, wenn ich meinen Füßen mehr vertrauen würde. Aber ich weiß das schon, das ist für mich, das Hochlaufen ist super, das Runterlaufen ist das, was mir den ganzen Spaß dann daran nimmt. Aber ich glaube, für mich ist auch immer typisch, ich mache die Sachen immer trotzdem, auch wenn ich Angst habe. Ich vergesse auch relativ schnell, dass ich Angst habe vor diesen Situationen und gehe dann trotzdem rein, weil das war ja trotzdem dann eine total geile Erfahrung, in Kirgisistan in Jurten zu schlafen an einem der letzten Saisontage. Und es haben sich ein paar mehr Wanderer so gesammelt, die diese tolle Idee hatten, diesen Berg hochzugehen, obwohl der komplett schneebedeckt war mit Turnschuhen.
Auf 4000 Höhenmeter?
Nee, 2500 waren das.
Ja?
Ja, 2500. Aber trotzdem, dass wir alle als Team uns da geholfen haben und gut zugeredet haben, dass wir das irgendwie schaffen, obwohl alle, die uns entgegengekommen sind, gemeint haben, dreht lieber um, ich würde an eurer Stelle nicht jetzt über diesen Berg gehen. Und wir machen das dann trotzdem. Wir sind dann halt auch immer so ein bisschen naiv und das ist vielleicht für uns bisher immer auch gut gegangen, aber dahinter sind ja auch immer dann Erfahrungen, wo man stolzer für sich ist. Wenn man gerade Sachen macht, vor denen man Angst hat, das hinterlässt bei einem ja so ein Gefühl von, ey, ich kann viel mehr, als ich denke, als wenn man etwas macht, was einem vielleicht nicht so schwer fällt. Und da machen wir immer wieder die Erfahrung, dass wir in die Angst reingehen und wir haben viel Angst, immer wieder. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie weniger Angst haben mit den Jahren oder den Kilometern.
Voll, man wächst ja auch an den eigenen Herausforderungen und gleichzeitig möchte ich so das, es liegt euch wahrscheinlich auch fern, jenseits jeglichen Menschenverstandes über Grenzen zu gehen und dann irgendwann der Bergwacht zu sagen, bitte holt mich ab und das sind dann andere Menschen, die sich dann für dich in Gefahr begeben. Ich glaube, da rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, ist schon sehr wichtig, gerade in einer Zeit, in der viel für Klicks und diese Vergleichbarkeit mit anderen, auch in den sozialen Medien schaffen das auch, dann schaffe ich das auch und dann auf irgendwelche Berge steigen und sich massivst überschätzen. Genau sollte man natürlich auch den Menschenverstand im besten Fall mitnehmen und auch gerade dadurch, dass ihr auch in der Gruppe irgendwie unterwegs wart, hat man ja auch immer noch die, um so einen Reality-Check miteinander irgendwie zu haben und so Entscheidungen auch aufteilen zu können und sich gegenseitig körperlich, aber auch mental unterstützen zu können. Ich finde, das ist dann auch nochmal, war mir nur wichtig zu erwähnen, weil wir natürlich auch eine gewisse Plattform haben und in dieser Reisebubble passiert einfach so viel, teilweise Unverantwortliches auf vielen Ebenen, dass da so die mahnende Stimme der Vernunft manchmal nicht schadet.
Ja, wir haben auch heute Morgen am Frühstückstisch erst auch über Mount Everest geredet, weil das zum Beispiel immer so ein Beispiel ist, wo Leute sich überschätzen und auch für Klicks oder für dieses Ansehen die Dinge macht. Nee, davon sind wir weit entfernt.
Ja, voll. Hatte ich auch gar nicht so
gesehen,
als man das irgendwie hört und denkt.
Nee, das ist auch eine der beliebtesten Wanderungen dort in Kirgisistan. Und wir hatten da auch mit ganz vielen, auch mit dem Hostelbesitzer ganz viel darüber geredet, ob wir das wirklich schaffen, auch als nicht erfahrene Wanderer und so. Also sonst hätten wir das gar nicht gemacht. Da sind wir auch Schisser.
Voll. Nee, das hätte ich euch auch gar nicht zugetraut, nur keine Ahnung, manchmal, wenn man das von außen so hört und euch nicht kennt, beziehungsweise es nicht so richtig einschätzen kann, wollte ich es nicht einfach so unkommentiert stehen lassen, gar nicht, um euch da irgendwie das in den Mund zu legen oder so. Okay. Kirgisistan, ein weiteres Staatenland, was wir auch als Einzelfolge haben, habe ich vorhin, glaube ich, schon erwähnt. Danach ging es weiter nach China, nach Pakistan und dann nach Indien, wo ihr ja auch nochmal viel mit dem Rucksack unterwegs wart. Schaffen wir das noch?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Machen wir eben. In China hatten wir ja auch jetzt noch nicht so viel erlebt. Das hat uns eher neugierig gemacht, dann noch mehr zu sehen. Auch weil das ein Vielvölkerstaat ist, auch weil dort sehr schwierig ist, Einsichten zu bekommen über die Medien, weil China ja auch viel nach außen hin verschließt. Auch dort zum Beispiel waren wir bei den Uiguren in Westchina, aber noch gar nicht so viel gesehen, dass wir da wirklich viel zu sagen können.
Und was wir auch nicht wussten, ist, dass wir da nochmal durchs Pamirgebirge fahren. Wir dachten, wir hätten das alles schon hinter uns. Und auf einmal fahren wir in den Südwesten Chinas und merken, oh Gott, hier kommen ja auch nochmal 4000er, die wir überfahren müssen. Und dann eben um über die höchste Grenze, höchste asphaltierte, offene Grenze zwischen zwei Ländern zu überqueren, zwischen China und Pakistan. Das war auch nochmal ein harter Anstieg.
Aber da die Grenze an sich, die darf man auch nicht persönlich überqueren mit dem Fahrrad. Das mittlerweile muss man das mit einem Bus machen. Ja, aber das lief eigentlich auch alles ganz gut. Und dann waren wir auf einmal in einer ganz, ganz anderen Welt mit Pakistan. Was aber sich als wunderschön entpuppt hat, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass jetzt auf einmal Verkehr, Smog, überwältigende Eindrücke uns das, die Stimmung trüben würden. Weil auch wenn man erstmal über die Grenze fährt, ist das auch erstmal ein bisschen überwältigend, weil dort sehr viel Handel geschieht. Also Menschen aus ganz Pakistan, die dann mit China Handel treiben. Das stellt noch gar nicht so den Norden dar, wie er wirklich ist. Und als wir dann aber am nächsten Tag ein paar Kilometer gefahren sind, gemerkt haben, wir sind fast die Einzigen auf dieser Straße. Wir haben dieses Bergpanorama fast ganz für uns alleine, also auch nicht mal viel Verkehr, weil sonst ist ja das Gefährlichste an unserer Reise sind ja Autos und LKWs, die nicht genug Abstand zu uns halten. Und dort war das gar kein Thema und wir hatten nicht mehr diese starken Aufstiege. Es hat einfach nur Spaß gemacht, auf diesem Karakorum Highway zu fahren und diese 7er und 8000er zu sehen, zwischen dem Hindukusch und dem Himalaya unterwegs zu sein, wo wir auch gemerkt haben, ja, es ist auch, Pakistan ist nicht gleich Pakistan, auch dort sind wieder unterschiedliche Regionen, Religionen, Charakteristiken, Einstellungen der Menschen, also da war zum Beispiel der Norden mit der fortschrittlichste Bereich, den wir gesehen haben, fast jeder konnte Englisch. Dort ist es auch in dieser religiösen Minderheit, will das religiöse Oberhaupt, dass Frauen gleichgestellt sind mit Männern, dass sie genauso Bildung genießen, dass sie Zugang zu Studienplätzen haben, dass dort super Krankenhäuser sind. Also ich war total überrascht von dem, weil ich natürlich, wir haben alle, wir sind nicht frei von Vorurteilen und ich wusste nicht, dass auch Pakistan so unterschiedlich sein kann von Provinz zu Provinz und dort ein sehr modernes Pakistan, gerade in dieser eher touristischen Regionen sind, wo der Nanga Parbat ist und Leute gewisse Basecamps auch bezwingen wollen, dass es dort so schön sein kann und so modern sein kann und Frauen auch Tourguides sind und beim Bergsteigen auch das Leadership übernehmen. Also es war wirklich für mich einer der schönsten Orte, in die ich mega gern zurückkehren möchte, auch um da noch mehr nach rechts und links zu schauen.
Und die Region heißt Hunza-Region, also falls irgendjemand, der zuhört, schon eh Interesse an Pakistan hatte, ist es vielleicht auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen. Gut genug ausgebaut, auch für jeglichen Bergtourismus, sage ich mal. Aber eben trotzdem noch ganz anders und unentdeckter als zum Beispiel der Norden Indiens, wo nochmal ganz andere Touristenzahlen auf einen warten.
Ja, und dann war das aber so, da kam man in einen Bereich, der ein bisschen unsicherer ist, vor allem für Ausländer, das so angrenzt an Afghanistan, wo es in der Vergangenheit auch immer mal wieder terroristische Angriffe gab, worunter ja auch vor allem ja die Bevölkerung leidet. Also das ist etwas, was man vielleicht immer mal wieder vergisst, dass Terror nicht nur gegenüber dem Westen geschaffen wird, sondern vor allem auch gegenüber der eigenen Regierung und den eigenen Menschen. Und dort ist es dann so, wenn dann Ausländer hinkommen, dann wird man meistens eskortiert von der Polizei. Viele Fahrradfahrer nervt das dann, weil sie dann hinter sich irgendwie einen Motorradfahrer haben und die sich dann immer auch so ein bisschen Druck auf dich ausüben, dass du schneller fährst. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wissen, dass das da passiert. Früher oder später können wir nicht mehr uns frei bewegen. Und wir haben das dann einfach irgendwie angenommen. Und wir hatten gedacht, okay, es ist jetzt so. Und dann hatten wir da so einen Tag, da waren wir in 8 Eskorten. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen gar nicht dieses Fahrradfahren unbedingt machen. Wenn ihr uns eskortieren wollt, dann machen wir das so, dass wir dann die Fahrräder ins Auto packen und ihr bringt uns dann bis zum nächsten Posten, dann legen wir die Autos wieder in das nächste Auto und das haben wir irgendwie 8-mal gemacht hintereinander und dann war es auch gut und es war auch witzig. Und
man auf dachte, 80 Kilometern, also ja.
Ja, also weiter sind wir nicht gekommen an diesem Tag mit den 8 Eskorten, aber es ist denen wichtig und dann dachte ich, ja, die haben ihre Gründe, warum sie diese Sicherheitsbedenken haben, die haben, und wir kennen auch die Gründe, wir kennen die Vorfälle. Und dann wollen wir uns auch nicht da irgendwie besonders machen. und auf unser Recht beharren, mit dem Fahrrad zu fahren, sondern uns dem einfach auch beugen und einfach auch mit einer positiven Stimmung das machen. Weil wir gemerkt haben, wenn wir Widerstand leisten, auch vor allem gegenüber Autoritäten, dann sinkt sofort die Laune und auch bei den Autoritäten und niemand hat was davon. Und wir machen ihnen den Tag schwerer und am Ende haben wir auch Schwierigkeiten damit. Aber es war dann auch so eine interessante Erfahrung, weil dann die Polizei mit uns im gleichen Hotel geschlafen hat. Wir nicht alleine ins Restaurant gegenüber gehen durften, sondern die mitgekommen sind. Also es war wirklich, die wurden schon zu richtigen Freunden und da ja, war das aber süß, weil die auch immer Fragen gestellt haben. Die waren einfach auch voll interessiert an einem. Das ist dann auch irgendwie, ja, wie so eine kindliche Neugier, die dann bei den Leuten rauskommt. Die freuen sich, dass sie dann diesen Austausch überhaupt haben können, während sie diesen Beruf ausüben müssen. Und das war für mich auch einer der Highlights im Endeffekt, wo über sich so viele ärgern, fand ich dann irgendwie schön.
Voll. Also ich weiß jetzt nicht, ob die als dann permanent diesen Escort Job sozusagen machen, wenn wir es so nennen wollen, oder ob die auch andere Pflichten innerhalb der Polizei haben. Aber es kann ja auch mit ein Grund sein, warum dieser Beruf gewählt wurde, ist einfach, dass da auf eine andere Art und Weise Kontakt und Kommunikation einfach entstehen kann und man Geschichten von Menschen hört und man lernt Menschen kennen. Es mag tatsächlich sein, und wenn man den Leuten freundlich entgegentritt, dann sind sie häufig auch freundlich zurück und dann kann daraus ja auch was Nettes entstehen. Also cool, dass ihr das für euch so gut nutzen konntet, das annehmen konntet und nicht eine weitere zerknirschte Story in diesem Gebiet irgendwie für die Leute darstellt, sondern eine nette Begegnung.
Ja, es hat Spaß gemacht. Und als wir dann in Islamabad angekommen sind, hatten wir auf einmal auch eine ganz tolle Zeit, weil wir dann bei einer Familie vor Ort waren, haben mehrere Tage auch länger als geplant dort verbracht, weil es da einige politische Demonstrationen gab und die ganze Hauptstadt abgeriegelt wurde mit Containern, keine mehr raus und rein kam, das Militär also da erstmal die Kontrolle übernommen hatte. Aber wir waren irgendwie entspannt, weil wir dachten, ja, wenn die wieder aufmachen, dann machen wir halt weiter. So, also wir können jetzt eh an dieser Situation nichts ändern. Wir haben die Möglichkeit, mit einer pakistanischen Familie in Islamabad auch nochmal ein ganz anderes Pakistan kennenzulernen, und zwar das städtische Pakistan. Und eine ganz andere
moderne Stadt auch.
Eine moderne Stadt und auch da nochmal den Tierschutz. Also da hat im Prinzip der ganze Aspekt des Wildtierschutzes und unsere ersten Kontakte damit begonnen. Wir waren in einem ehemaligen geschlossenen Zoo, jetzt in einem Wildtiercenter in Islamabad, haben dort extrem inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt, die dort Bären und Leoparden auf eigene Faust da in der Nacht irgendwo retten und sie dann dorthin bringen, die aus den schlimmsten Situationen gerettet werden.
Ja, der Tierschutz ist quasi nicht vorhanden in Pakistan, weswegen dann zum Beispiel Affen unter Haltungszwecken gehalten werden oder Bären, die Zähne rausgerissen werden und die Krallen. Und dann sollen die da jonglieren und für die Menschen dann zur Unterhaltung dienen. Und das sind dann diese Tiere, die diese 25-Jährige da eigenständig einfängt, um sie in dieses Wildtierzentrum zu bringen und selbstständig sich Sachen beigebracht hat, weil da gibt es auch nicht Tierärzte, die sich darum kümmern können. Wenn es Tierärzte gibt, dann kümmern die sich um Schaf, um eine Kuh, also um Tiere, die dann Nutztiere sind, sogenannte, aber nicht um Wildtiere. Und da die Tiere alleine auch Elektroschocks ständig, sowohl die Vögel als auch Affen, also es gibt immer wieder Patienten, um die sich dann 1, 2, 3 Leute kümmern. Und diese Frauen, vor allem in Pakistan sind es Frauen, die den Tierschutz leiten, die dann ein Team haben zusammen mit Männern, die ihnen dann helfen. Und das war total toll zu sehen, diese Lichtblicke in Pakistan, die super hart zu kämpfen haben mit der eigenen Bevölkerung, weil die kein Verständnis dafür haben, dass sie auf einmal einen Hund retten oder einen Affen retten oder einen Esel, unter welchen Bedingungen dort auch Esel leben müssen. Und das war für uns einer der inspirierendsten Persönlichkeiten, die wir dort treffen durften auf dieser ganzen Reise. Diese Frauen, die sich in so einem Patriarchat durchkämpfen und für Tiere etwas Gutes tun.
Und auf der anderen Seite ein hochprofessionelles und das erste und größte Tierheim im Süden von Pakistan, in Karachi, die auch nochmal in Sachen Professionalität, Hygienemaßnahmen, Prozesse, also um so viele Welten weiter waren als manche andere Tierheime, die wir in anderen Ländern schon gesehen haben. Also dann auch dieses Spektrum zu sehen, das war schon echt bereichernd.
Aber es ist halt auch so, also genauso wie in Indien, da ist einfach noch nicht so dieses Verständnis dafür vorhanden. Plus sind beides Länder, die von starker Armut betroffen sind, was wir dann auch später dann in Indien gesehen haben. Und es gibt auch nicht dieses Gefühl von, okay, ich adoptiere jetzt einen Hund. Wenn, dann sind es eher reichere Schichten, die dann einen Husky oder einen deutschen Schäferhund wollen, aber die können nicht so in einem Straßentier anfangen. Da ist ganz langsam ist da mal ein Sinneswandel, wo jetzt auch zum Beispiel in Indien sehr viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, als es darum ging, die ganzen Hunde in Delhi einzufangen und in Tierheime zu bringen, die es nicht gibt, also letztendlich zu töten. Da gibt es schon eine Mittelschicht, die sich darüber Gedanken machen kann, Tiere zu retten. Aber wir haben so viel Armut gesehen, auch wenn man mit dem Zug, wir sind einmal komplett mit dem Zug durch Pakistan einmal gefahren, da haben wir halt so viel Elend gesehen. Natürlich können sich diese Menschen gar nicht diese Gedanken darum machen, ein Tier zu retten, wenn die nicht wissen, wie die ihr Kind ernähren sollen. Und dann ist da generell nicht die Mentalität für Tierschutz oder der Sinn eines Tieres vorhanden. Wie wir das in Europa kennen. Das ist auch schwierig für uns dann damit umzugehen, aber zu sehen, dass da Leute sind, die da schon einen Schritt nach vorne machen und die da anders darüber denken, das muss ja von innen kommen, das kann man ja nicht von außen zwingen und das ist dann schön zu sehen, dass es da Bewegung gibt.
Toll, auf jeden Fall. Richtig heftige Geschichte, die ihr da erzählt. Also man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen, was das für die Personen, die sich da einsetzen, bedeuten muss, gesellschaftlich, wie politisch, wie auch emotional. Ja, sich da so durchzukämpfen, richtig krass.
Ja.
Aber wir sind nur Beobachter in dem Sinne. Die inspirierenden Persönlichkeiten sind die wir treffen. Und wir können versuchen, irgendwie daraus was mitzunehmen, was zu lernen und diese Geschichten irgendwie auch zu erzählen. Aber da fühlt man sich auch schon wieder jetzt ohne sich zu vergleichen, aber schon auch klein in dem Sinne zu sehen, mit was für einer Kraft, mit was für einem Willen und manchmal auch Durchsetzungsfähigkeit, die sich Situationen stellen, wo wir maßlos überfordert werden.
Ja, ich habe auch vor allem dann auch in Indien, als wir in einem anderen Tierheim dann später auch ehrenamtlich mitgeholfen haben, habe ich auch nochmal feststellen müssen, dass wir alle auch unsere Brillen tragen und denken auch schnell mal, wir wissen es besser, auch wenn wir intellektuell uns einreden wollen, dass wir offen sind und nicht immer denken, dass wir die Antwort haben auf alle Probleme, ist es doch so, dass man dann denkt, ja, so wie wir es in Deutschland machen, das ist richtig. Aber wenn du dann dahin gehst und siehst, dass sie mit einer ganz anderen Realität und Geschichte konfrontiert sind, verstehst du auch ein bisschen, dass deine Schablone da nicht wirken kann und dass es auch nichts bringt, solche Schwarz-Weiß-Gespräche zu führen, dass ich diese Meinung habe, du diese Meinung und dann wir einfach nur eine Konfrontation haben, ohne ein Resultat, das uns alle irgendwie nach vorne bringt, ist etwas, was auf allen Ebenen, in allen Ländern, in unterschiedlichsten Themen, sei es Religion, Politik, Tierschutz oder auch Kleinigkeiten, wie man sein Essen essen soll, da können so schnell Diskussionen passieren, weil man aus so komplett unterschiedlichen Hintergründen kommt und wir auch gelernt haben, uns da ein bisschen zurückzunehmen und nicht immer unsere Meinung zu sagen, weil das ist etwas, was ich auch immer ein bisschen schade finde, auch in Deutschland, dass wir einfach eher auf Konfrontation gehen und diese Mauern aufbauen und nicht lernen, zwischen Schwarz und Weiß Graufelder zu finden, wo wir beide versuchen, einander zu verstehen und eher Fragen stellen und eher auf einen Konsens auch kommen und sehen, wo haben wir vielleicht Gemeinsamkeiten, wo sehen wir die Dinge vielleicht ähnlich und wo ist es auch okay, let's agree to disagree, weil du hast deinen Punkt und irgendwo ist bei dir die Wahrheit und ich werde nie alle Informationen zu einem Konflikt haben oder zu einer Situation oder zu einem Problem, um die volle Realität zu verstehen und abbilden zu können. Ich werde immer nur meine Brille aufhaben können und deswegen, wie kann ich es mir dann nehmen und sagen, dass ich es verstanden habe und du solltest mir jetzt zuhören, weil ich erzähle dir jetzt, wie Demokratie funktioniert oder Tierschutz funktioniert oder wie sollst du dich jetzt um diese Straßentiere kümmern, sondern eher zu versuchen, erstmal zuzuhören und Fragen zu stellen, bevor man mit seiner Keule da kommt und den Leuten erklären will, wie sie zu leben haben.
Ja. Cool. Also, soweit muss man halt für sich selbst in der eigenen Reflexion und Meinungsbildung erstmal sein. Ich finde, eine Meinung zu etwas zu bilden, ist schon schwierig für sich. Ja. Und dann aber auch noch die Freiheit im Kopf zu haben, davon abrücken zu können, sich weiter inspirieren lassen zu können und da diese Graufelder zu sehen, ist, glaube ich, nochmal ein Entwicklungsschritt weiter, der oft fehlt oder der helfen könnte, Konflikte auch zu lösen.
Ist auch ein Muskel, den man trainieren muss. Also wenn man natürlich immer in der gleichen Bubble ist, wo gewisse Weltansichten auch immer bestätigt werden, ist es gar nicht so einfach, eine Offenheit zu kreieren. Das schätze ich auch so wert an der Art und Weise, wie wir reisen, weil wir andauernd konfrontiert werden mit anderen Weltansichten, mit anderen Arten zu leben. Und das fordert einen natürlich heraus. Natürlich ist man nicht immer offen und nicht immer neugierig zu 100%. Aber man lernt, diesen Muskel zu trainieren, eben nicht immer sofort zu verurteilen, nicht immer sofort versuchen, seine Brille aufzusetzen. Und ja, also ich würde das jetzt aber so und so machen oder ich denke aber das. Sondern anstatt dessen halt eher sich zurückzunehmen und dann die Frage zu stellen, dass es eher ein Prozess ist.
Ja.
Und dass man es auch verlernen kann. Also dass man den Muskel weiter trainieren muss. Und dass man da nie an einem Ende ist, wo man sagen kann, jetzt bin ich aber ein offener, neugieriger und toleranter Mensch. Also diesen Punkt gibt es nicht.
Ja, das war ja auch aus der Erfahrung, dass ich manchmal enttäuscht von mir war, wie ich ein gewisses Gespräch geführt habe.
Ja.
Oder wie ich das gehört habe, dass ich jemanden vor den Kopf gestoßen habe, der es nicht besser wusste. Und ich habe das aber mit der Person auf eine Art und Weise besprochen, dass ich es voraussetze, dass die Person es besser wissen sollte. Und wir dann im Nachhinein darüber reden, wie wir dieses Gespräch mit der Person geführt haben und wie wir es hätten besser führen können. Dadurch entsteht dann diese Erkenntnis, dass das eigentlich nichts bringt, wenn wir einfach nur schwarz gegen weiß kämpfen. Und wir viel mehr dadurch haben, wenn wir versuchen, Verständnis zu kriegen. Es geht auch nicht immer, es geht nicht mit jedem Charakter. Du hast noch eine Sprachbarriere, also man muss ja auch nicht übertreiben mit seinen Ansprüchen. Aber es ist einfach für mich eine generelle Erkenntnis, schneller zu dem Punkt zu kommen, ja, okay, das ist deine Perspektive mit deiner Geschichte und deiner Schulbildung. Hier ist ein ganz anderer Mensch, der das ganz anders erfahren hat. Und schneller dazu zu kommen, das zu verstehen und da vielleicht nochmal mit mehr Mitgefühl und Verständnis der Person gegenzutreten. Selbst wenn sie eine andere Meinung hat, du musst ja nicht die Meinung übernehmen am Ende, aber akzeptieren, dass Meinungen auch ihre Gründe haben und verstehen, wo die Person herkommt, ist, glaube ich, ziemlich elementar. Und das war jetzt auch in Pakistan, Indien auf jeden Fall sehr relevant mit den Realitäten, die man dort begegnet und Meinung, die man dort hört, dass man das immer wieder sich vergegenwärtigt.
Voll. Also es klingt sehr systemisch von der Herangehensweise. Okay. Mein Systemiker des Vertrauens, also der Ausbilder unserer systemischen Beratungsausbildung hat auch mal so als Hauptkernsatz sozusagen, die Wahrheit gibt's nicht, gesagt. Mhm. Und das hilft manchmal sehr daran zu gehen und manchmal, wie er sagt, ne, ist man doch zu sehr in seiner eigenen Wahrheit gefangen.
Mhm.
Ja, Indien, ihr habt schon angeteasert. Wollen wir da noch mal ganz kurz reinschauen?
Ja, vielleicht also ja, als Kontext. Also wir sind ja viel Fahrrad gefahren und bis Indien haben wir viel natürlich auch im Außen gelebt. Wir haben ganz viel Zeit investiert, auch die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Natürlich haben wir Pausen auch gemacht. Aber wir haben für uns gemerkt, abgesehen davon, dass wir nicht gefühlt haben, viel von Indien mit dem Fahrrad zu bereisen. Das hatte andere Gründe, auch Sachen Privatsphäre, vor allen Dingen auch die schlechte Luft. Und was wir unseren Lungen dort antun würden, gerade in der Zeit, als wir da auch angekommen sind im Winter, da ist die Luftverschmutzung ca. 200 bis 1000 Mal so schlimm wie in Deutschland, nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Man kann sich das nicht vorstellen.
Und wegen der hohen Population ist es auch schwierig zu zelten. Also es wird immer jemand dich finden. Und dann ist es, du musst ein bisschen Privatsphäre haben beim Zelten, weil du musst ja auch deinen hygienischen Bedingungen nachgehen können. Und dann ist es nicht schön, wenn auf einmal 40 Leute vor dir stehen. Und wir wollten irgendwie das Land nicht auf diese Art und Weise bereisen, weil wir wollten das Land nicht am Ende auch deswegen nicht mögen, weil wir uns selber in diese Situation dann reinbringen.
Und deshalb dachten wir, lass uns doch dieses Land ein bisschen mehr so erfahren, dass wir auch mehr in unsere innere Reise investieren. Wir haben jetzt viel auch in den Ländern davor viel von außen gesehen und wir in Indien wollten wir einen Mix finden aus, wir bleiben länger an einzelnen Orten, also wir hoppen nicht so viel, sondern wir wollen einzelne Orte intensiver kennenlernen. Und wir wollen auch Zeit für uns nochmal haben auf einer anderen Ebene. Und deswegen war Meditationsseminare, also Vipassana-Seminare, die wir sowohl im Süden als auch im Norden Indiens.
Yoga-Lehrerausbildung zum Geburtstag gemacht zusammen, das war auch schön.
Genau, das ging insgesamt 45 Tage mit der Zeit in Rishikesh, 30 Tage Ausbildung, dann nochmal 2 Wochen intensiveres Practice.
Wir waren bei den Nonnen, bei den tibetischen, buddhistischen Nonnen und haben da ein paar Tage reingeschnuppert, wie so ein Klosterleben aussieht.
Genau, dann waren wir auf einem Ökoprojekt im Süden, haben dort gesehen, wie Reforestierung und der Schutz der Natur aussehen kann, um aus einer Plantage ein diverses Ökosystem zu machen und haben dort im Prinzip angepackt für Kost und Logis. Und haben auch das touristische Leben genossen, sowohl in Goa als auch im Norden Indiens, und sind da so ein bisschen von Ort zu Ort gereist, sind aber meistens 10 Tage bis 2 Wochen oder länger an einem Ort geblieben, und es war wirklich intensiv natürlich trotzdem, aber wir haben uns Indien so für uns schmackbar gemacht, dass wir für uns innerlich was mitnehmen können und gleichzeitig aber auch von der Kultur was mitbekommen, sowohl von unterschiedlichen religiösen Strömungen als auch jetzt der eigenen Praxis in Meditation und Yoga. Und ich kannte zum Beispiel gar kein Yoga, also für mich war das jetzt...
Er ist ein Naturtalent, also hat sich herausgestellt, er kann das richtig gut.
Ja, sehr cool.
Ja,
ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, die Zeit, die uns Riverside kostenlos zur Verfügung stellt, von 2 Stunden, ist definitiv zu kurz. Und ich glaube, über Russland oder Indien jetzt allein hätten wir über 2 Stunden easy reden können. Und das hätte ich tatsächlich auch sehr gerne gemacht. Wenn ihr Menschen, die das hört, das nochmal irgendwie hören wollt, dann schreibt uns das doch mal in die Spotify-Kommentare. Das fände ich ganz spannend. Da kann man ja pro Folge kommentieren und sagt doch mal, zu welchem Land ihr nochmal konkreter was hören wollt. Vielleicht können wir ja nochmal einen Termin ausmachen, um da ein bisschen genauer reinzuschnuppern. Also ich hätte auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust dazu. Ich höre euch auch einfach wahnsinnig gerne zu, und mit euch eine Podcast-Folge aufnehmen ist wahnsinnig easy, weil der Moderationsanteil hält sich echt in Grenzen, weil ihr das einfach euch da alleine durch moderiert und spannende Geschichten zu erzählen habt. Und wie wir es auch schon letztes Mal gemacht haben, würde ich gerne ein bisschen was zurückgeben können. Und ihr habt ja nach wie vor eure Spendenaktion am Laufen. Ihr seid jetzt bei 80%, was schon sehr, sehr cool klingt. Letztes Mal haben wir auch einen kleinen Spendenaufruf gemacht. Das würde ich sehr gerne auch dieses Mal machen und würde vorschlagen, dass alle Spenden, die jetzt in der nächsten Zeit nach Release dieser Folge bei euch reinkommen, dass diese Personen uns das am besten als Screenshot schicken. Da müssen keine personenbezogenen Daten drauf sein, einfach nur der Betrag und dass die Spende eingegangen ist sozusagen, und wir verdoppeln diese Spenden bis zu 200 €, und dann habt ihr in dieser Zeit nicht nur 200, sondern 400 €, die diesem tollen Projekt zugutekommen und genau, helfen euch vielleicht ein ganz kleines Stückchen weiter Richtung 90% und 100% zu kommen.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Also wer uns spenden will, kommt einfach auf unsere Instagram-Seite Project, wie das englische Projekt, .pedal, wie Pedal, nicht wie das Paddel, for Paws. Oder auch auf unserer Webseite www.pedalforpaws.org. Dort gibt es einen Link zu unserer GoFundMe-Kampagne. Dort
das könnt ihr auch alles verlinken.
Genau, werden wir wahrscheinlich alles verlinken. Das Geld geht direkt an die Organisation. Wir sind in dem Fluss der Finanzen nicht involviert. 100% der Spende gehen an die Organisation und an unser Projekt für die Finanzierung der mobilen Tierklinik.
Ja, dankeschön. Dankeschön.
Sehr gerne. In der letzten Folge ist der Stuhl gebrochen und du warst plötzlich aus dem Bild verschwunden. Was war das jetzt?
Die Mülltonne unterm Tisch.
Ah, okay. Gut. Also hat sich wieder niemand wehgetan. Hervorragend. Es war mir eine absolute Ehre, mal wieder mit euch aufzunehmen, und ich freue mich jetzt schon ganz doll, wenn wir das nochmal machen können. Wie geht's für euch weiter? Ihr habt gesagt, bei euch geht's demnächst wieder los.
Es geht los Ende Oktober. Da geht es dann zurück nach Indien, und dann müssen wir nochmal schauen, wie wir aus dem Land kommen, weil Politik, wir haben heute schon ein bisschen drüber geredet, aktuell gibt es auch wieder einen Konflikt zwischen Pakistan und Indien. Das heißt, die Grenze, über die wir gefahren sind, ist aktuell noch dicht. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir aus Indien kommen, weil auch zum Beispiel die Grenze zu Myanmar nicht offen ist. Das heißt, ja, um uns herum sind die Himalayas, und die einzigen Länder, die wir passieren könnten, sind aktuell in einer schwierigen Situation. Das heißt, wir müssen da noch eine Lösung finden. Eventuell müssen wir vielleicht ein Stück rausfliegen und dort dann wieder neu ansetzen. Wir wollen auf jeden Fall nicht nach vorne fliegen, also nicht näher ans Ziel, weil diese Erfahrung haben wir schon mal gemacht, dass wir ein bisschen zu sehr einen Sprung gemacht haben, und dann geht uns sofort ganz viel kulturelle Erfahrung verloren und wir fühlen uns irgendwie gehetzt. Und deswegen, ja, das ist jetzt wahrscheinlich die Idee, dass wir einen Weg finden,
über China nach Südostasien.
Genau.
Also dann auch
Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand. Und wer weiß, vielleicht wollen wir gar nicht aufhören und fahren immer weiter. aber so kommen wir erstmal nach Thailand.
Sehr, sehr cool. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und hoffe, dass wir dann irgendwann auch noch Teil 3 aufnehmen können. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und Bilder wird es wie immer auf unserer Seite lebroad-pod bei Instagram geben. Und ihr findet diese Podcast-Folge, wenn ihr sie gerade hört, habt ihr sie schon gefunden. Und wenn ihr uns irgendwo bewerten wollt oder uns was schreiben wollt, dann sind in der Regel Spotify oder Apple Podcasts ganz praktisch. Und wenn ihr selbst eine tolle Reise gemacht habt, es muss nicht dieses Ausmaß haben, dann meldet euch gerne bei uns, entweder unter Instagram lebroad-pod oder ihr schreibt eine E-Mail an kontakt@lebroad.de. Da sind wir auch immer erreichbar. Kann einen Moment dauern, bis wir uns zurückmelden, weil wir das nur nebenberuflich machen und so aus Spaß. Aber wir melden uns auf jeden Fall und dann können wir eine schöne Folge miteinander aufnehmen. Vielen lieben Dank euch und ich sag mal Tschüsschen an alle.
Dankeschön, tschüss.
Danke für die Zeit.
Und ganz zum Schluss möchte ich tatsächlich die weisen Worte von Malte Zierden zitieren: Alles für die Tiere immer.
Genau.